Der VfL Bochum ist am Ende dann doch abgestiegen und das, obwohl man mit verschiedenen Maßnahmen versucht hat, dem vorzubeugen. Wir wollen jetzt über diese Saison sprechen mit Annalena Orlowski hier im Rasenfunk und los geht's.
Der Rasenfunk Royal.
Was der Linienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung. Der Linienrichter den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, ich war es aber nicht gewesen.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo und herzlich willkommen, Annalena. Schön, dass du wieder da bist.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich nochmal dabei sein darf.
Ja gut, es gibt ja auch die Zweitligatouren, aber es ändert sich jetzt so ein bisschen. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, dass wir jetzt tatsächlich dann doch mal über einen Abstieg reden. Weil wir haben so oft drüber geredet und es ist immer gut gegangen und ich wurde ja auch immer darauf hingewiesen, wenn ich Bochum mal als Absteiger getippt habe vor der Saison, dass Bochum nicht absteigt. Und jetzt ist es doch soweit gekommen. Komisch, oder?
Es ist ein komisches Gefühl, aber ja, kommt ja nicht ganz überraschend. Und ja, ich hatte es bei euch im Rasenfunk-Saisonrückblick schon, das fand ich schön, dass du gesagt hast, Bochum darfst du nicht auf den letzten Platz tippen, dann gibt's Ärger. Ja, aus dem Bochum mal rein. Und ich dachte, yay, es hat gewirkt über die Jahre. Aber genau in dem Moment, wo es dann gewirkt hat, da kommt es dann doch zum Abstieg. Ja, aber ja, nicht überraschend. Irgendwie ist man ja sehr darauf vorbereitet gewesen, so über die gesamte Saison. Und deswegen ist es zwar noch ein komisches Gefühl, aber tatsächlich muss ich sagen, also für mich, und das ist jetzt ja sehr subjektiv, war es aber auch in dieser Saison immer noch, also zu sehen, dass Bochum in dieser Liste steht mit den ganzen Bundesliga-Vereinen und so, es war immer noch so, ich dachte, witzig. Also dieser Novelty-Effekt hat für mich gar nicht so wahnsinnig abgenommen und ja, total schade und traurig, aber gut, was willst du machen? Also ist halt diese Saison nicht so gut gelaufen und es muss halt alles perfekt laufen, glaube ich, in Bochum, damit Bochum die Klasse halten kann. Und das war halt nicht der Fall. Naja.
Ja, es ist halt insofern schade, dass man das Gefühl hat, also wenn es Bochum jetzt dieses Jahr noch geschafft hätte und nächstes Jahr, dann hätten die wirklich so ein Augsburg-Mainz oder wer auch immer werden können. Also sprich, dass du einfach dann dich festbeißt in Liga 1, dann hast du die finanziellen Mittel, du hast so einen Grundstock an Spielern, die werden nicht mal die allerbesten Spieler sofort weggekauft, weil es nicht mehr auch so die riesige Überraschung ist, wenn du in der Liga bleibst, du wirst ein bisschen unauffälliger für alle anderen. Und an der Schwelle, glaube ich, stand jetzt Bochum. Das war ja auch das Ziel, wo man hinkommen wollte.
Genau, noch einmal, ja. Und da hat man aber dann vielleicht ein bisschen viel gewollt am Anfang der Saison. Und das ist dann nach hinten raus halt, ja, hat das dann halt dann doch nicht gereicht, dass man vielleicht dann doch ein bisschen übermütig wurde oder irgendwie, ja. Wir gehen ja gleich durch die Saison wahrscheinlich nochmal durch, dann kann man da ja nochmal drüber sprechen. Aber es ist tatsächlich wirklich schade, weil ja, das glaube ich auch, dass man, wenn man Union, glaube ich, war ja auch so ein Verein, ne, wenn man sich dann so hält, dann irgendwie bleibt man dann doch irgendwie drin. Und es wäre total klasse gewesen. Aber andererseits war es ja letztes Jahr eigentlich schon, lag es ja auf dem Fuß. Und da ist wieder so ein bisschen so diese Geschichte wie auch der HSV oder so, ne, die so jahrelang irgendwie immer wieder nochmal knapp davongekommen und dann irgendwann erwischt es sich halt. Und so Bochum ist halt sukzessive schlechter geworden mit jedem Jahr. Man hätte eigentlich theoretisch mit jedem Jahr ein kleines bisschen besser werden müssen nach dem Aufstieg. Und das hat nicht funktioniert und das ist die Konsequenz. Jetzt können wir nur hoffen, dass es uns nicht nach unten reißt, sondern wir eben den Wind so ein bisschen mitnehmen, dass es ja doch irgendwie dann auf so einer versöhnlichen Note geendet hat insgesamt, dass man es vielleicht mitnimmt und dann das schafft, irgendwie oben weiter mitzuspielen. Das wäre ja schon schön. Also klar träumen wir alle vom Aufstieg, muss man sich nichts vormachen in der nächsten Saison. Das wäre natürlich richtig cool, aber weiß man halt auch. Mal gucken, wie die Saison losgeht dann, denke ich.
Mal gucken, wie die Saison losgeht. Jetzt gucken wir aber erstmal nochmal, wie die vergangene losging. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, man ist immer sukzessive schwächer geworden, das meint ja dann wahrscheinlich diesen Transfersommer auch mit, wenn ich mir angucke, Osterhage abgegeben, Stöger abgegeben, Asano abgegeben. Das ist ja genau der Punkt, dass die, die den Klassenerhalt ermöglicht haben, die sind halt dann weg.
Ja, Stöger war der bitterste Abgang, glaube ich. Also ich will die anderen gar nicht irgendwie... die haben natürlich, die waren total wichtig auch für den Spielaufbau und so, aber Stöger hat halt am Ende getroffen. Und woran es jetzt gekrankt hat in Bochum, war ja gar nicht, dass man wahnsinnig, man hat schon schlechten Fußball gespielt, aber jetzt nicht so viel schlechter als viele andere vielleicht auch, die dann die Klassenerhalt geschafft haben. Aber wenn du dann nicht triffst, weil da keiner ist vorm Tor und man, der kommt so ein Pass an und der landet vorm Tor, aber vorm Tor steht halt keiner, dann nützt dir da ja auch die schönste Flanke nichts, ne, an der Stelle, wenn da keiner ist. Und da stand halt immer Stöger in der letzten Saison. Der hat halt dann die Punkte oder die Tore gemacht. Und der ist halt nicht, der war halt offensichtlich nicht ersetzbar in der Form. Oder eben, man hatte Zeitler und der Verein hatten halt eine andere Idee und haben sich dann irgendwie für ein grundsätzlich anderes Spiel irgendwie entschieden und haben sich dann für eben Sissoko entschieden beispielsweise, der aber diese Lücke halt so, wie Stöger sie gerissen hat, halt nicht füllen konnte an der Stelle. Offensichtlich nicht, sonst wären wir nicht da, wo wir wären.
So. Und gleichzeitig ist es so eine Lose-Lose-Situation, zumindest von außen betrachtet, weil es ist ja nicht so, dass Kevin Stöger jetzt bei Borussia Mönchengladbach das gelobte Land gefunden hätte und da gefeierter Held ist.
Ja, also tut mir auch tatsächlich leid für ihn. Ich mochte den auch als Spieler und ich konnte das auch total nachvollziehen, dass der gegangen ist. Also hätte man sich gefreut, dass er bleibt. Klar ist man als Fan immer so, man sagt, ja, aber warum bleibt er nicht? Wir sind doch so ein toller Verein. Aber das war schon, er ist irgendwie in der Region geblieben und er hat ein total gutes Angebot bekommen. Das hätte der VfL nicht irgendwie matchen können finanziell. Und dass er das konnte ich irgendwie nachvollziehen alles. Und schade, dass es dann für ihn so nicht aufgegangen ist auch. Ne? Also spielerisch nicht aufgegangen ist, finanziell sicherlich schon, aber... ja, genau, das tut mir tatsächlich auch ein bisschen leid irgendwie für ihn und dann denkt man natürlich erst recht, ach, wäre er doch geblieben. Ja, aber hätte, das konnte man ja auch so nicht absehen dann, dass es so kommt.
Ja, wobei, ja, das ist jetzt eigentlich genau die Frage, weil du verlierst halt deinen besten Torschützen mit Stöger, 7 Tore, 10 Vorlagen, du verlierst deinen zweitbesten Torschützen mit Asano, 6 Tore und 1 Vorlage und jetzt nach dieser Saison gibt es genau eine Tabelle, in der der VfL Bochum nicht abgestiegen ist, wir haben lange nach ihr gesucht, so transparent wollen wir sein. Und das ist die, wenn du die Tabelle nach den Expected Goals sortierst. Es gibt 5 Teams, die einen, also statistisch gesehen eigentlich weniger Tore als der VfL hätten schießen sollen. Es gibt aber kein Team, das so schlecht ist in der Bilanz zwischen den statistisch erwartbaren Toren und den Toren, die gefallen sind. Also genau das hat eben gefehlt. Die Tore, die man schießt. Würdest du sagen, dass dieser Wechsel zu Peter Zeitler, mit dem wir so ein bisschen jetzt dann auch in die Saisonbesprechung reinstarten wollen, dass das quasi auch die Antwort hätte sein sollen auf die Frage, wie wollen wir Tore erzielen, indem man gleich eben mehr verändert als nur die Namen der Stürmer und die Spieler?
Wie meinst du das?
Dass es auch eben mit einer Spielidee Veränderung einhergeht, oder?
Ja, das war, glaube ich, der Plan, oder? Also zumindest habe ich das auch so verstanden vom Verein, dass man halt eine andere Form von einem moderneren, dieses langer Ball nach vorne und so, das wollte man jetzt alles nicht mehr. Man wollte irgendwie eine andere Form von Fußball spielen. Und Zeitler wollte das auch. Und daraufhin haben die sich das Team auch ein bisschen anders zusammengestellt. Zumindest war das ja irgendwie so die Kommunikation, die man hatte. Und das Ergebnis hat man dann ja gesehen. Also das hat halt gar nicht funktioniert. Tatsächlich habe ich nicht genug verfolgt, irgendwie woher die anderen Spieler dann kamen und welchem System die vorher gespielt haben und so. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die wussten, was da kommt. Aber es gab ja ein bisschen so Gemurre auch, dass die Spieler als solche auch nicht glücklich waren mit dem, was Zeitler hat spielen lassen. Wir haben in den letzten Jahren da echt oft drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, oh, und die Stimmung ist so gut und die grillen zusammen und das ist alles so nett. Und da... auch da, ich glaube, wir haben eben auch darüber gesprochen, es muss halt wirklich alles zusammenkommen, es muss halt passen, sonst reicht es nicht. Und das war da eben nicht der Fall. Also es ist gleich Gemecker irgendwie an den Transfers, es gab irgendwie Gemaule von den Spielern, dass ihnen das nicht gefällt, was da passiert, der Umgang wohl auch nicht miteinander. Und dann wird das halt leider nichts oder dann endet das halt so, wie es dann geendet ist. Und was ich wirklich ärgerlich fand, war eben, wie diese Zeitler-Entlassung dann gelaufen ist. Also, dass man sich da vielleicht auch mal verhebt und denkt, komm, wir probieren mal was Neues aus. Weiß ich jetzt nicht, ob man das immer kritisieren sollte, weil wenn man das nie probiert, dann weiß man ja auch nicht, ob es nicht vielleicht doch hätte ja auch gut gehen können. Und dann hätten alle gefeiert und gesagt, warum haben wir das nicht viel früher gemacht? Und endlich kommt mal einer und bringt da Schwung rein und so. Und ist halt schief gelaufen. Aber wie ärgerlich, dass man nicht früher die Bremse gezogen hat. Also Zeitlers Entlassung kam dann ja nach der Länderspielpause und wir haben alle darauf gewartet, dass sie kommt. Und wir haben alle gesagt, entweder sie kommt vor der Länderspielpause oder sie behalten ihn, weil sie irgendwie doch noch eine Idee haben, von der wir alle nichts wissen. So. Und dann blieb er und die Pause kam und dann lässt man ihn gehen. Also da habe ich echt gedacht, oh, jetzt ist aber wirklich mal gut. Also das ist doch wirklich dumm einfach, statt diesen Moment dann auch zu nutzen, eine Pause zu haben und durchzuatmen und zu gucken, wie geht's jetzt. Also das fand ich ärgerlich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, und ich glaube, dass man sich damit auch so ein bisschen hausgemachten Ärger reingeholt hat. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit der Verein schon über wie geht's dann weiter, ob man eine Idee hatte, wer wird Trainer. Ich habe keine Ahnung genau, wie es dann zu Häcken gekommen ist, wo alle total überrascht waren. Also ich glaube, nicht nur in Bochum, sondern überall waren alle. Ich habe dann von so anderen aus meiner Familie, ist jemand Pauli-Fan, und da kam dann, was, den habt ihr gekriegt? Wieso ist der nicht zu uns gekommen? Und wer, hätte ich auch cool gefunden und so. Keine Ahnung, ob man dann den vorher noch nicht hätte kriegen können oder was auch immer da gewesen ist, dass man da so lange gezögert und gewartet hat. Aber ja, Spieltag eher hätte vielleicht einen Unterschied gemacht.
Ja, ich meine, also von außen gesehen ist es häufig so, dass wenn sich so eine Entscheidung hinauszögert und dann beide gehen müssen, sowohl Sportdirektor, sportliche Geschäftsführer oder wie auch immer die Position beim jeweiligen Verein heißt, plus Trainer, dann ist das oft zumindest so, dass die Entscheidung oben drüber getroffen wurde im Management und der sportliche Ausführende in der Praxis es nicht ausführen wollte. Also in dem Fall wäre das dann Marc Lettau gewesen.
Mhm,
ja. Ich weiß natürlich nicht, dass dem so ist, aber ich glaube, der Verdacht liegt sehr nahe, weil ja auch Marc Lettau letztlich ja hinter dieser Idee stehen musste, weil er sie ja auch hatte, indem er Peter Zeidler geholt hat, mit eben einem anderen, letztlich einem sehr umschaltlastigen Fußball, der eben auf der Fußballideologie eines Brausekonzerns beruht, basiert, und dementsprechend ist auch klar, dann brauchst du auch einen anderen Kader. Das heißt quasi, die beiden waren schon so ein bisschen mit in ihren Schicksalen miteinander verknüpft, Lettau und Zeidler. Und so würde ich es mir jetzt von außen hin halt erklären, dass man da nicht den logischen und vielleicht sinnvollen, praktikablen Grund oder Zeitpunkt für die Trennung nimmt, sondern sich das eben noch rauszieht und dann nach diesem 1-3, dann nach der Länderspielpause in Hoffenheim, dann jemand wie zum Beispiel Ilja Kenzig gesagt hat, also es tut mir leid, aber so geht es jetzt nicht weiter, und dann müsst ihr halt beide gehen.
Ja, ja, das kann total gut sein. Also so spekulativ, aber von, also so von aus dieser Dynamik heraus hat es gar keinen Sinn ergeben. Ne? So herum betrachtet sicherlich schon, dass da wahrscheinlich innerlich, eigentlich ja auch, was ich ja gar nicht so schlecht finde, ist, dass man es nicht so doll nach außen gehört hat, dass es wirklich jeder weiß irgendwie, wie es gelaufen ist, weil finde ich auch immer total anstrengend, wenn das alles so auf offener Bühne ausgefochten wird. Hilft, glaube ich, auch gar nicht dem Verein. Ja, aber war dann schon gut, dass man sich dann wenigstens getrennt hat, weil man dann ja aus den 24 Spieltagen, die Häcking gespielt hat, auch 24 Punkte geholt hat, was ja eine total gute Nummer ist, weil die Zielmaßgabe, die es ja vor ein paar Jahren schon mal gab, so, wir brauchen halt jeden Spieltag einen Punkt, und dann klappt es schon irgendwie. Hätte man das von Anfang an gehabt und jeden Tag den Spieltag einen Punkt geholt, theoretisch so im Durchschnitt, dann hätte man die Klasse gehalten, dann hätte es gereicht. So. Und ja, das Aufholen war dann halt einfach schwer. Und ich glaube, an dem Punkt, an dem Zeidler gegangen ist, und dann kam ja auch noch der das Spiel gegen Bayern, was ja auch irgendwie katastrophal war, da waren wir gefühlt halt abgestiegen. Also als Fanseele, ja. Da war halt klar, das wird nichts. Das ist so krass, ist so ein Brett, da jetzt irgendwie 9, 8 Spieltage irgendwie aufzuholen mit einem Punkt, das wird nichts mehr. So. Und deswegen ist jetzt am Ende der Saison gar nicht dieses Riesendrama, glaube ich, ausgebrochen, weil man hat jetzt nicht bis Ostern gedacht, cool, das wird ja ein schönes Saisonende, und plötzlich kam der Einbruch und alle haben einen überholt, sondern da hat ja schon keiner mehr damit gerechnet, dass wir überhaupt noch mal davon träumen dürfen, dass es vielleicht doch reichen könnte. Ja. Und das hat dann wiederum schon auch Spaß gemacht, die Saison, als dann der Umbruch kam und man dann gemerkt hat, irgendwie, das fühlte sich auch besser an, als ich in Vorbereitung auf diese Sendung dann nochmal geguckt habe, wie viele Spieltage eigentlich, welcher Spieltag genau wie ausgegangen ist, weil so über die Saison vergisst man das ja so ein bisschen. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen entgeistert, dass wir nur 5-mal gewonnen haben, und dachte, es muss doch mehr gewesen sein. Natürlich, Punkte geben es nicht her, es ist ja ganz schnell gerechnet, aber es war so ein Gefühl von, ja, aber so schlecht war es dann auch nicht am Ende.
Ja.
Ja, und das ist auch der Punkt, ich glaube, warum das auch so versöhnlich sich anfühlt. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass auf dem Platz, neben dem Platz, irgendwie im Verein, das nicht alle wirklich gewollt haben. Ja, also als ich jetzt St. Pauli hier bei St. Pauli bei dem Spiel war, ich im Stadion, und so rund um mich herum war das, gab es so Stimmen von, boah, ich wäre total gern richtig sauer auf die, aber kann ich gar nicht sein, weil ist ja nicht so, als ob die sich nicht angestrengt hätten. Mhm. Also die haben schon alles reingeworfen. Und was soll man denn dann machen, wenn es dann nicht reicht und reicht es halt nicht? Also alles gegeben, aber da fehlte halt jemand vorm Tor. Und dann kann man nicht mal irgendwie wütend sein. Und ich glaube, also ich fand's gut, ich fand es schön, ich war froh, dass ich einfach sagen konnte, ich fand's toll, ihr habt's versucht, wir haben's versucht, alle haben's versucht, hat nicht gereicht, schade, nächstes Jahr machen wir's besser. Ich weiß, ein paar sehen das halt anders und finden halt, sie wären lieber ein bisschen sauer gewesen, dann wäre der Frust über diesen Abstieg irgendwo, hätte dann irgendwo landen können. Aber ja.
Und also du warst nicht nur auf St. Pauli mit dabei, sondern ja, du hast auch mit deiner Recherche für die Sendung hier sehr früh angefangen, so wie ich es von dir gewohnt bin, weil St. Pauli war ja sogar der 6. Sieg. Deswegen weiß ich, du hast vor dem 34. Spieltag hast du schon angefangen.
Oh Mann, der 6. Sieg, ja sicher, guck mal, den lasse ich außen vor, stimmt, ja, richtig. Das,
genau, aber
da war schon klar, als nach Mainz klar war, dass es so ist, dachte ich, okay, danke, ich kann hier schon mal ein paar Notizen machen. Und
genau so hätte ich dich eingeschätzt, nämlich. Aber das ist, aber das muss man eben verstehen, wenn, das ist Teil der Antwort auf die Frage, warum es, ich meine, da kommen wir dann auch später nochmal dazu, dann ein versöhnlicher Abstieg am Ende war. Teil der Antwort darauf ist, der emotionale Tiefpunkt und auch der spielerische, den gab es eben schon vorher. Und das war eben nach der Zeitler-Entlassung. Die Zeitler-Entlassung hat dorthin geführt und dann aber wird er entlassen, eben nach der Länderspielpause und nicht davor. Dann verliert man 0-5 bei Bayern mit einer absolut indiskutablen Leistung. Absolut, und dann kommt dieses 2-7 bei Eintracht Frankfurt, wo es noch in der Halbzeit schon eine Krisenbesprechung in der Kurve gibt. Ich glaube, Gerrit Holtmann war das, glaube ich, der da schon mit dem besprochen hat. Und dann gibt es so ein ganz kurzes Aufflackern in der zweiten Hälfte, aber letztlich ist es dann nur ein Strohfeuer. Und das war der absolute Tiefpunkt. Und an diesem Tiefpunkt kommt jetzt auch Dieter Hecking, der nach dem, was ich gehört habe, auch eine Idee von Ilja Kencik zumindest gewesen sein könnte und dass das auch so der direkte Draht war. Und deswegen kam Dieter Hecking. Und das hat halt dann dazu geführt, dass man natürlich da auch schon auch die Stirn runzeln konnte, weil es war, also das, was man sich überlegt hat im Sommer und was man versucht hat umzusetzen, das wurde mit Dieter Hecking wieder komplett, also wir wischen die Tafel jetzt wieder blank. Ja. Und da kann man natürlich auch sagen, naja gut, also was ist denn das für eine Strategie, die man sich überlegt hat, wenn man bei der allerersten Möglichkeit sie zu wechseln sofort wieder sagt, ja komm, lass mal einfach mit dem Umschaltfußball. Aber auf der anderen Seite hast du dann gesehen, du bekommst mit Dieter Hecking auch eine stabile Bank und du bekommst ein Fundament und da sind's halt, ist es halt nicht der innovative Spielverlagerungsfußball, sage ich jetzt mal, in dem du auf dem erst alles auf dem Taktikboard gewinnst und dann auf dem Spielfeld, aber immerhin gewinnst du.
Ja, und auch da in den letzten Jahren, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich bin der Ansicht, siehst du, dass du einen Fehler machst, dann veränder das doch bitte. Ja, und reit da nicht drauf rum. Also ich ärgere mich in vielen Bereichen des Lebens, nicht nur beim Fußball darüber, wenn Leute sehen, okay, das funktioniert nicht und ja, dann kann man noch eine Chance geben und man kann es auch nochmal probieren und nochmal probieren. Also ich finde auch nicht, dass man Zeitler hätte nach dem zweiten Spieltag rauswerfen müssen, ne? Also weil, okay, es muss sich auch ein bisschen finden und auch wenn man dann sieht, oh, das ist aber jetzt ganz anders, als wir uns das wohl vorgestellt haben. Ja, okay, dann probier's halt nochmal, sprich nochmal mit den Spielern, versuch's nochmal und so, gib ihm noch eine Chance. Aber wenn es dann wirklich, also du siehst, das geht hier nicht, dann musst du halt umdenken. Und ich bin darüber ganz dankbar. Ja, man kann das auch andersrum sehen und sagen, ja gut, aber was man so lange so lange ein anderes System gefahren, geht das denn dann so schnell und so? Aber worauf willst du denn warten, wenn es so drastisch nicht funktioniert? So, es gab ja auch Debatten um die Fitness, ne? Also dieser Einbruch immer in der zweiten Halbzeit. Also es war ja auch nicht nur die Spielidee, die da irgendwie nicht funktioniert hat, sondern es ging ja auch an so grundsätzliche Sachen wie eben, die Stimmung ist richtig mies unter den Spielern und die brechen so fitnessmäßig ein, dass man daran zweifeln kann, ob die da im Training auch das richtige Programm haben und so. Also insofern fand ich das gut, dass man dann alles wieder zurück, halt, wir machen das doch wieder so wie vorher und genau, es hat halt auch funktioniert und ja, vielleicht hätte man mit so einem, wir machen jetzt einen ganz anderen Fußball eben warten müssen, bis man wirklich da so etabliert ist in der Bundesliga. Also diese 2 Jahre hätte man dem vielleicht noch geben müssen oder so und dann macht man mal so einen Versuch. Dann ist natürlich auch bitter, wenn du es verspielst. Also es ist ein Wagnis, sie sind es eingegangen. Ich kann das nachvollziehen, dass sie das ausprobieren wollten, ob es anders funktionieren kann. Aber ich bin doch sehr froh, dass man dann gesagt hat, okay, nee, wir machen doch wieder auf Anfang. So, wir machen das, was wir bisher ganz gut konnten und gehen dahin zurück. Obwohl man dieses mit diesen ganz langen Bällen hat man auch unter Hacking nicht gemacht. Also das wäre vielleicht, naja.
Ja, also ehrlicherweise muss ich sagen, ich finde schon, dass man zumindest die Frage stellen muss, also es kann immer eine Idee nicht funktionieren. Aber ob das jetzt so wirklich so schlau war, auf die Idee zu setzen, die jetzt gerade abgelöst wird in der Bundesliga. Also wir kommen ja gerade aus den Jahren des Umschaltfußballs raus und jetzt gibt es die ersten, die quasi, also erstmal alle haben so eine Grundstabilität im Spiel gegen hohes Pressing entwickelt. Dann gab es eine Regeländerung, dadurch, dass du einen Abstoß jetzt im eigenen Strafraum annehmen darfst. Das hat nochmal das Ganze sehr verändert. Und du hast eben schon erste Beispiele von Teams, die es quasi zu einem Vorteil für sich nutzen, dass sie gepresst werden. Also Stuttgart wartet ja, bis man angelaufen wird, dann spielt man in den Druck rein, Leverkusen und so weiter und so fort. Also sprich, eigentlich ist ja quasi so global gesehen der Trend gerade eher wieder weg von diesem reinen Umschaltfokus, weil du eben siehst, die Teams sind so gut geworden, dass auch zu spielen und auch eben Teams so einer mittleren Güteklasse in der Liga. Und ausgerechnet dann zu diesem Zeitpunkt, nach dieser Relegation, nach den Abgängen, die eben sehr auf Offensive basieren, dann zu sagen, ja gut, wir gehen jetzt aber nochmal, wir tun jetzt einfach nochmal so, als wäre es 2018. Also ich finde, das ist schon ein Thema und ich weiß, dass Peter Zeidler selber, wenn er jetzt hier sitzen würde, sagen würde, es hat gerade angefangen zu funktionieren. Aber ich finde, dass es nur in Phasen funktioniert hat. Zum Beispiel, also prototypisch waren die 2-0-Führung beim BVB.
Ja.
Das war quasi so, wie der Fußball hätte sein sollen. Früher Ball gewinnen, umschalten, zwei Tore machen. So, und jetzt gucken wir, was war das Problem beim BVB? Ach so, ja, weil man hat ja gar keine Ballbesitzphasen und dann fühlt sich sogar irgendwann der BVB wohl, wenn er die ganze Zeit in der gegnerischen Hälfte ist. Und dann hat es sogar dieser BVB dann geschafft, so Tore bitter, zu erzielen.
Ey. Ja, es war wirklich furchtbar. Ja, und ich weiß auch nicht, was, ja.
Und das ist nämlich, glaube ich, das Problem. Also grundsätzlich ist es nicht falsch, mutig zu sein. Wir fordern das ja oft genug als externe BeobachterInnen. Und es ist auch nicht falsch, ruhig auch mal an die Wurzel ranzugehen und radikal zu sein, also mal eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen. Aber ich würde im Nachhinein jetzt schon sagen, es war halt extrem falsch, auf diesen RB-Fußball zu setzen, weil der, also wenn diese Saison was gezeigt hat, dann, dass vielleicht dieses Fußballkonzept so langsam zum Glück endlich an sein Ende kommt. Wenn
ja, vielleicht ist das ja nach dieser Saison auch in Bochum angekommen. Vor der Saison war es offensichtlich noch nicht in Bochum angekommen. Und wie gesagt, also ich gebe dir da total recht. Und ich finde es auch, glaube ich, ganz gut, dass es ein bisschen zum Ende kommt. Offensichtlich hatte man das in Bochum noch nicht so gesehen. Also ist ja okay, das auszuprobieren. Aber ich, wie gesagt, mir hat's, ich ist auch okay, das nicht nach dem zweiten Spieltag dann direkt wieder zu beenden. Aber ich bin dann doch froh, dass es eben ein Ende gefunden hat und man dann doch wieder zu einem, ja, jetzt auch keinem wahnsinnig modernen System, aber zumindest zu einem, was trägt, zu kommen.
Ja, und zumindest zu einem, was auch die Spieler mittragen, zumindest nach dem, was man sehen kann. Also auch das ist halt, finde ich, Erklärung dieser Zeidler-Entlassung. Du hast es ja selber angesprochen. Die Stimmung auf dem Feld und offenbar ja auch in der Kabine war ja auch nicht so, dass alle gesagt haben, wir vereinen uns jetzt hinter dem Trainer. Und dann kannst du so einen Umbruch noch viel weniger durchziehen, weil als allererstes brauchst du den Glauben der Spieler. Ansonsten kann das gar nicht klappen. Und dann kam jetzt eben Dieter Hecking. Und es wurde auch direkt besser. Man hat mit einer sehr guten zweiten Hälfte einen Punkt geholt gegen Leverkusen. Das war natürlich sehr überraschend und auch für die Leverkusener Saison sehr wichtig. Und es dauert jetzt aber noch eine ganze Weile bis zum ersten Saisonsieg. Also am Ende, quasi am Ende der Saison war der erste Saisonsieg am 14. Spieltag. Reden wir gleich noch drüber. Aber eigentlich kam der erste richtige Saisonsieg erst am 15. Spieltag, also knapp vor Ende der Hinrunde. Aber man konnte schon vorher so Veränderungen sehen. Also nicht nur der Punkt gegen Leverkusen, sondern gegen Stuttgart hatte man dann einige Chancen. Gegen Augsburg war es defensiv total stabil und die Offensive war noch der Fehler. Und dann verlierst du das halt 0-1. Ja, das kann passieren. Gegen Werder Bremen war es eigentlich auch...
Aber ich muss eingrätschen. Weiß nämlich genau der Punkt. Das ist genau so ist die ganze Saison gewesen, wie dieses Augsburg-Spiel. Du verlierst es halt dann. Also es war die Offensive, die Defensive ist irgendwie okay, dann macht die einen kleinen Fehler und dann kriegt man ein Tor. In der Offensive ist keiner und dann hast du es leider doch verloren. Und das ist genau dieses Spiel, das ist so symptomatisch wie genau der ganze Rest, minus jetzt mal diese Highlight-Spiele gegen Dortmund oder gegen Bayern, wo man sich ja auch denkt, wieso könnt ihr eigentlich gegen Dortmund und Bayern oder auch gegen Frankfurt dann in der zweiten Saisonhälfte, so Fußball spielen. Aber das war so, ja. Also es ist genau, ich finde, dieses Augsburg-Spiel hätte man, also vom Ende her betrachtet, war das genau, so ist es weitergelaufen. Irgendwie war das ja okay. Und deswegen hat man auch nicht das Gefühl, das war eine Katastrophensaison total, außer diese ersten Spieltage, sondern warum?
Naja, weil man einen Strafstoß verursacht hat, oder? War das nicht das Spiel?
Ja, ja, ich meine schon, ja. Aber ja, also ist ja auch, ich freue mich ja für die Augsburger, aber das ärgert mich trotzdem sehr. Also, dass diese diese Spiele, wie das Augsburg-Spiel oder auch gegen Bremen eben oder so, ja, die hätte man halt gewinnen müssen. Hätte müssen. Und nicht, es ist total toll, wenn man gegen Bayern oder Dortmund gewinnt, fürs eigene Gefühl und für den Tag. Aber das sind halt andere Spiele, die wichtiger sind, ne? Oder ein Unentschieden gegen Kiel, ja, was ist ja, das nutzt ja leider gar keinem. Also außer Kiel auch nicht in diesem Falle übrigens.
Nee, auch Kiel hat es nicht genutzt. Genau. Ja, ich meine, es ist halt schwierig. Also du hast natürlich recht und bei jedem dieser Spiele siehst du auch quasi da, dass Chancen da waren, aber dass es nicht viele waren und die wurden halt dann nicht genutzt. Aber gleichzeitig hatte Dieter Hecking ja auch gar keine Optionen. Also dadurch, dass man den Trainerwechsel erst nach der Länderspielpause gemacht hat, war es quasi im laufenden Betrieb. Und ich weiß noch, dass die erste Startaufstellung von Dieter Hecking, da war es jetzt nicht so, dass man sich gedacht hat, oh, der hat jetzt mal hier ordentlich durchrotiert, jetzt kriegen 5 Spieler Chancen, die sie vorher nicht hatten. Nee, das war mehr oder weniger das, was wir unter Zeitler hatten, aber die Herangehensweise war halt eine komplett andere. Er hat gesagt, bleibt erstmal in eurer eigenen Hälfte, ja, so situativ pressen wir mal hoch drauf, aber halt dann Mann gegen Mann und wenn es nicht klappt, fallen wir alle tief zurück. Und dann gucken wir erstmal. Und er hat halt das gemacht, was du eigentlich immer machst, wenn du neu übernimmst bei einem Verein, der in der Krise ist, dass du erstmal versuchst, die Defensive zu stabilisieren und darauf hoffst, nach vorne fällt einer rein und wenn nicht, dann kümmern wir uns darum später. Und dieses Nicht-Reinfallen war halt nicht da. Und das liegt aber ja nicht an Dieter Hecking, sondern an so einer Fehlstellung im Kader. Also man hat einfach zu wenig Torgefahr im Kader, oder?
Ja, genau. Ja, das, was vorhin, was wir schon hatten, mit dem, dass Stöger da nicht ersetzt wurde. Da fehlt einfach jemand. Und das ist total schade, dass das halt auch dann im Winter, also das war dann ja auch klar bis Weihnachten, würde ich mal sagen. Und dass das dann auch im Winter nicht zu korrigieren war, war halt wirklich schade. Klar, wir haben einfach finanziell auch nicht die Mittel, um jetzt dann zu sagen, wir gehen da groß einkaufen. Ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, dass es irgendwie 6 Millionen Euro waren, die aus dem Etat tatsächlich irgendwie im gesamten Jahr dann für Spieler irgendwie zur Verfügung standen. Da verstehe ich schon, aber war irgendwie blöd, dass da nicht irgendwie das. Ich weiß halt nicht genau, ob man das nicht erkennen wollte oder gedacht hat, das wird schon irgendwie mit dem, was wir haben an Spielern oder warum da nicht nochmal irgendwie nachgelegt wurde, ist mir nicht so begreiflich, weil das war schon sehr eindeutig, fand ich, sehr früh, dass da halt einfach jemand zentral fehlt, der Tore schießen kann.
Ja, ich meine, man hat Masuras geholt, das war ja quasi ein Versuch, im Winter Offensive reinzubekommen, wobei ich jetzt, und das hat ja auch in einem Spiel ganz, ganz fantastisch funktioniert. Aber
das auch gilt auch übrigens, hätte er das auf mehrere Spiele verteilt.
Ja, das ist allerdings wahr. Aber die Frage ist halt auch, aber das kann ich jetzt gar nicht so wirklich beantworten, weil so viele Minuten hat man dann letztlich gar nicht von ihm gesehen, ob er halt so ein Zielspieler ist oder nicht halt einfach eigentlich ein sehr guter Flügel- oder hängende Spitzespieler. Also ich bilde mir ein, dass er schon eher über Geschwindigkeit kam und dann eben konsequent im Abschluss ist. Aber das Problem, was der VfL ja hatte, was übrigens alle im Tabellenkeller haben, ist, du spielst ja ganz oft bergauf mit Gegenwind, weil du schon 0-1 zurückliegst, weil irgendwie hast du ein Tor kassiert. Ich meine, über Defensive müssen wir definitiv auch noch sprechen. Und dann spielst du ja gegen eine andere Art von Gegner. Nämlich du spielst gegen einen Gegner, der in seiner eigenen Hälfte steht, damit total gut leben kann, dass er jetzt erstmal nur verteidigen muss. Ja. Und dann brauchst du einen anderen Spieler als in dem Fall, dass es 0-0 steht und du vielleicht eher derjenige bist, der auf Ballbesitz verzichtet. Und ich finde, für auf Ballbesitz verzichten und dann eben große Räume nutzen, da finde ich, ist Masuras ein okayer Spieler zumindest gewesen, vielleicht sogar ein guter Spieler. Aber für diesen zweiten Fall, nämlich wir haben jetzt den Ball, wir flanken den nach innen und da muss jetzt irgendwas passieren im Strafraum, dafür haben vielleicht die Alternativen zu Philipp Hofmann gefehlt. Also Philipp Hofmann wäre ja quasi so der, den man da sich vorstellen würde.
Ja.
Und da, also deswegen, vielleicht hätte man noch ein weiteres Spielerprofil gebraucht.
Ja.
Im Sturm.
Das hätte ich jetzt auch so gesehen, dass da irgendwie, wie gesagt, ich verstehe nicht so genau, was da die Idee war oder warum man da nicht auf mehr Breite gesetzt hat. Vielleicht war es aber auch wirklich, dass man niemanden finden konnte, wo man das Gefühl hatte, der passt da auch wirklich mit rein, weil man eben nicht mit viel Geld und auch nicht mit viel Prestige locken kann, wenn man im Wintertransfer sagt, wir sind übrigens die Letzten und wahrscheinlich halten wir auch die Klasse nicht und besteigst da mit uns ab. Es ist jetzt natürlich auch wirklich nicht attraktiv, das sehe ich auch. Da ist ja wahrscheinlich auch einfach wenig
Argumente für den VfL.
Ja, also außer, dass wir total toll sind und wirklich eine nette Stadt haben und ganz tolle Fans. Aber als Spieler, wenn man dann andere Optionen hat, dann zieht man wahrscheinlich erstmal die, ne, wenn man da nicht irgendwie gerade gebunden ist. Oder ja, ich hätte dann auch gedacht, also ich hätte auch da, ich habe wirklich im Moment, also ich habe sehr viel, was ich auch verstehen kann. Wir hätten uns, glaube ich, alle ein bisschen gewünscht, so von Fanseite, dass man dann vielleicht noch mal ein bisschen in die eigene Jugend mehr guckt. Ich kann total verstehen, dass Hacking am Ende das nicht gemacht hat, weil es gab ja so einen Moment des Hoffens, dass es doch noch klappen könnte, wenn die anderen jetzt doch vielleicht irgendwie noch mal einbrechen, dann schaffen wir es vielleicht noch, und dass man dann kein Risiko, noch extra Risiko eingehen will. Verstehe ich auch irgendwie, aber ja, da hätte ich dann mir noch mal ein bisschen Mut gewünscht, einfach zu sagen, guck mal, da sind ja ein paar junge Spieler und lass die es doch mal versuchen, vielleicht setzt sich da ja einer durch oder sagt, boah, endlich, hier ist meine Chance, ich hau hier alles rein, was ich hab, das braucht man auch, das haben die anderen auch irgendwie weitestgehend gemacht und so, aber weißt du, dass man so sagt, da ist vielleicht jemand,
ja.
Der passt da vielleicht rein.
Du brauchst jemanden, der heiß läuft,
ja.
Jemand, der quasi und regelmäßig trifft.
Ja, und es ist ja auch so ein kleines bisschen, das ist mir dann aber erst klar geworden über diese Moritz Broschinski-Debatte, dass ich dachte, okay, vielleicht ist es auch wirklich im Training, stellt es sich nochmal anders dar. Also da gab es ja diese etwas doller diskutierte Situation, wo es deutliche Kritik, also nach dem Spiel, und ich weiß tatsächlich, das habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben, guck mal, nach welchem Spiel es war, wo Moritz Broschinski und Hacking irgendwie lange am Mittelkreis standen und diskutiert haben, und daraufhin wurde Hacking in der Pressekonferenz ja auch darauf angesprochen, und da ist ja sehr deutlich gewesen, dass Broschinski eben nicht das an Leistungen bringt, was er sich erwarten würde, und da gab es auch deutliche Kritik an Hackings Kommunikation, dass er das da so sagt, wobei ich den zweiten Teil tatsächlich auch gehört habe. Ich glaube, manche haben das Gefühl, manche haben schon abgeschaltet, weil sie schon so wütend waren, weil im Nachgang hat er ja gesagt, irgendwie, dass Broschinski im Training einfach so unfassbar gut ist und er nicht weiß, warum er das nicht im Spiel nicht abrufen kann. So. Und wir fragen uns alle, warum er das nicht abrufen kann, aber offensichtlich, weil sich dann aber ja viele fragen, warum stellt er den denn dann immer, warum schickt er den immer wieder ins Spiel? Naja, weil er ja, hat er ja gesagt, weil der so unfassbar gut ist im Training, ja, und vielleicht ist es dann auch manchmal, hapert es dem einen oder hängt es bei dem einen oder anderen dann eben auch an so einer mentalen Komponente, dass wenn der Druck dann so hoch ist, dass es dann nicht funktioniert auf dem Platz, so was immer schwer nachzuvollziehen dann.
Es war halt insofern ein besonderes Spiel, was vielleicht auch die besondere Art der Kritik von Dieter Hacking erklärt. Das war das Auswärtsspiel in Heidenheim, wo du quasi wusstest, hier muss jetzt der Dreier her.
Ja.
Und dann hat Dieter Hacking gesagt, Zitat, für mich war es fatal, was Moritz Broschinski gespielt hat nach seiner Einwechslung. In der Trainingswoche war er der auffälligste Stürmer, da hat er gebombt ohne Ende. Das war für mich die logische Einwechslung in dem Moment, aber er war komplett raus aus dem Spiel.
Ja. Und das hat halt zwei Seiten, ne, diese Message. Also die hat die Seite, der hat halt gar nicht funktioniert und er versteht nicht warum, aber eben auch, der ist halt super gewesen im Training. Da ist vielleicht der Stürmer theoretisch, vielleicht haben immer alle gedacht, da ist ja der Stürmer, wir haben den da ja, aber der hat es halt auf dem Spielfeld nicht abrufen können. Kann ja sein, sehr spekulativ, aber möglich. So.
Ja, und vielleicht muss man halt auch sagen, dass es den anderen Stürmer, der ein bisschen heißer gelaufen ist, dann doch gab, aber dass er quasi der umgedrehte Broschinski war, durch seine Trainingsleistung hat er sich eigentlich nicht für Spiele empfohlen, aber hat in den Spielen getroffen. Also ich spreche über Myron Boadu, der ja auch mit eines der ikonischsten Spiele dieser Saison geprägt hat, nämlich das 3:3 gegen Leipzig. Aber also wenn du quasi jemanden mit der Treffsicherheit von Boadu gehabt hättest und mit dem Selbstbewusstsein auf dem Feld, aber mit dem Trainingseifer von Broschinski, dann wäre das unser gesuchter Superstürmer gewesen, den der VfL
zusammen
Bochum gebraucht hätte. Und das ist halt dann, gehört halt auch zu dieser Saison mit dazu.
Ja.
Ich bin jetzt nicht in den Details nicht mit drin, aber sogar bei mir ist angekommen, scheint nicht immer so einfach gewesen zu sein, ihn aufzustellen.
Das glaube ich auch. Ja, so kam das bei uns allen an. Also da war wohl, ja, der hat das wohl nicht so ernst genommen mit dem Training und der Pünktlichkeit und überhaupt allem so. Und da ist Hacking natürlich dann wiederum ja so sehr alte Schule, ne? Also man ist gefälligst pünktlich bei der Arbeit und dann macht man da seine fleißigen Dinge. Und das hat Myron Boadu wohl ganz anders gesehen. Und daraufhin haben die sich wohl miteinander irgendwie oder sind sich wohl angeeckt. Und da war Hacking dann konsequent und hat gesagt, wenn du das nicht machst, dann wirst du halt auch nicht aufgestellt. Und ja, das ist ja auch, also wenn er als Trainer das Gefühl hat, so gehe ich das an, ich habe hier eine gewisse Erwartungshaltung und wenn die nicht erfüllt wird, ich meine, das ist zumindest klar und deutlich und dann können die Spieler sich das überlegen. Es ist halt dann doof für den Verein, wenn dann der treffen könnte, nicht auf dem Feld landet, weil er im Training geschlampt hat. So, aber man weiß ja auch nicht, man weiß ja nicht, ob es dann anders ausgegangen wäre. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, eine Freundin von mir hat es nach dem St. Pauli-Spiel, die war nicht im Stadion, hatte das wohl so im Ticker verfolgt und hat hinterher gesagt, wenn Boadu immer so gespielt hätte, hätte der uns ja alleine die Klasse halten können. So, jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass das St. Pauli-Spiel halt, also St. Pauli war da ja auch ein dankbarer Gegner. Die haben es uns dann relativ einfach gemacht, an diesem letzten Spieltag nochmal einmal irgendwie gut auszusehen. Weiß ich jetzt nicht, ob das gegen andere Vereine auch so einfach funktioniert hätte, wie es da hat. Wahrscheinlich eher nicht, denke ich. Deswegen.
Ja, und auch hier ist es halt so, der Teufel steckt im Detail. Also oberflächlich gesehen hat Boadu mit 9 Toren mit Abstand die meisten gemacht, auf Rang 2 Matos Bero mit 5 und dann Hofmann mit 3 und wenn wir bis zu Broschensky runterscrollen, dann sind wir dann bei den Leuten, die nur einmal getroffen haben. Also ja. Da verstehe ich dann auch die Kritik von Dieter Hecking, auch wenn die Art und Weise war er bestimmt auch selber dann im Nachhinein nicht happy, dass er da so ehrlich war in dieser Situation. Aber wenn du dann genauer reinguckst in die Spiele von Boadu, dann hast du eben zum einen, ja, er hat halt dann in solchen Spielen getroffen und er hatte halt dieses Leipzig-Spiel, was ein Freak-Spiel war, aber Boadu war doch auch derjenige, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, der die Riesenchance gegen Heidenheim hat und da muss er abgeben, da darf er nicht selber schießen.
Ja, ja, haben wir uns unfassbar geärgert, alle. Also warum machst du es? Warum? Ja. Aber das passt vielleicht dann zu dem Trainings-Boadu, der halt sich selbst in den Fokus setzt und nicht sieht, wir müssen hier alle zusammenhalten, sonst funktioniert das alles nicht.
Ja, ja oder aber vielleicht auch das erklärt dann, warum er auch so viele Tore hat, weil um Tore zu erzielen, musst du auch schießen, Wayne Gretzky und so weiter und so fort. Aber du musst eben schlau sein bei der Auswahl deiner Schüsse. Und Boadu ging es da darum, selber das Tor zu machen. Weil er hat, ich habe es mir in der Wiederholung mehrmals angeguckt, er muss ihn gesehen haben. So von seinem.
Er muss ihn gesehen haben, ja.
Er hat meiner Meinung nach sogar hochgeguckt und hat sich dann dagegen entschieden. Und das ist halt dann, ich meine, wir sind jetzt dann in der Phase, nämlich in der dann die Hoffnung eigentlich schon wieder erstirbt, die sich vorher aber aufgebaut hatte. Also es gab ja vor allem ein Spiel, bei dem man dachte, krass, Bochum lebt. Und sie sind ja wirklich unabsteigbar. Warum hat der Maxi immer so schlecht getippt, dieser Vollidiot? Wobei es ja dieses Jahr zum ersten Mal nicht der Fall war. Wahrscheinlich habe ich es gejinxt. Hätte ich machen sollen. Wollen wir über dieses besondere Spiel noch reden? Mhm. Es fand in München statt.
Ja.
Was hat denn in dieser Phase funktioniert, was vorher gefehlt hat beim VfL?
Ich weiß es doch auch nicht. Wirklich, es ist so. Warum? Das war schon mal irgendwann, ich glaube, da waren wir noch tief in der zweiten Liga, da hatten wir schon mal so eine Phase, da hat das irgendwie gegen die Teams, die oben standen, immer gut funktioniert, als ob irgendwie was umgelegt ist, also, und da nehmen sie es dann ernster. Okay, hier wollen wir uns jetzt nicht nochmal so die Blöße geben, wir wollen nicht so komplett zerrissen werden, wir müssen jetzt irgendwie alles reinhauen und dann funktioniert das. Und gegen andere Vereine, da denkt man halt, ja, guck mal, wir haben ja letztes Spiel in Augsburg oder so, das war ja alles gar nicht so schlecht, wir machen das jetzt so weiter und dann funktioniert es eben nicht. Vielleicht hänge ich aber auch zu tief drin, um das irgendwie objektiv betrachten zu können. Es war aber tatsächlich so, dass ich glaube, an dem Punkt haben alle gedacht, so, jetzt ist der Knoten geplatzt, guck mal, was da geht, jetzt geht das hier so weiter und dann schaffen wir das noch.
Weil man kam halt aus dieser Phase 2-0 gegen Dortmund gewonnen zu Hause, 1-1 in Wolfsburg geholt, unglückliche Niederlage gegen Hoffenheim zu Hause und dann dieses Bayern-Spiel und ich glaube, das ist so ein bisschen leicht vergleichbar mit dem St. Pauli-Spiel am 34. Spieltag. Ich glaube, was der VfL in dieser Saison nicht immer konnte, war in den Spielen zu gewinnen, in dem, die man unbedingt gewinnen musste. Es gibt eine Ausnahme, auf die komme ich gleich noch Und was der VfL aber sehr gut konnte, war, in Spielen zu überraschen, in denen gar nichts von ihnen erwartet wurde. Also gegen Leipzig, auswärts in Dortmund war ja auch die 2-0-Führung. Oder eben hier gegen den FC Bayern, der schon führt, der sich dann aber auch eine rote Karte holt und wo du aber trotzdem denkst, na ja, aber die zocken das doch runter. Ja, nee, zack, 2-2, 3-2 und im Grunde keine so richtige Riesenchance mehr für Bayern hinten raus. Das war halt drin beim VfL.
Aber ich frage mich auch, ob das also eine Kombination war aus eben diesem befreiten Aufspielen, was ich meinte gerade, ne, mit diesem, wenn richtig was, also wir wollen da jetzt, ja, hauen wir jetzt mal richtig rein, weil denen zeigen wir jetzt mal, was geht. Das nehmen wir jetzt total ernst, aber auch die Frage, ob Bayern es vielleicht nicht ernst genug genommen hat.
Also ja, klar.
Das könnt ihr vielleicht in euer Bayern-Segment dann nochmal. Warum hat man da denn gegen Bochum verloren? Weil war
ein
vielleicht.
Stück weit ehrlich gesagt schon.
Ja, also ich hatte das Gefühl, dass die spielen auch nicht auf 100%. Und dann es gibt halt die glückliche Fügung aus unserer Sicht. So,
Für Bayern war das Sandwich-Spiel zwischen den beiden Leverkusen-Champions-League-Spielen. Also und sie waren eben in Unterzahl. Ja, natürlich, aber das ist ja egal fürs Punktekonto. Du holst ja dann diese 3 Punkte. Und würdest du mir denn zustimmen, dass die Hoffnung dann angefangen hat, dann doch wieder zu schwinden, weil man vor allem in den Heimspielen es nicht geschafft hat, zu gewinnen und weil du eben zum Beispiel dieses Heimspiel gegen Stuttgart. Stuttgart hatte sich, glaube ich, gerade fürs DFB-Pokalfinale qualifiziert und man hatte so die Hoffnung, ja gut, die kommen jetzt nach Bochum, die sind noch euphorisiert, plus es war ein anstrengendes Spiel, was sie da gegen Leipzig hatten. Da muss doch eigentlich was gehen. Und dann kommt der VfB dahin, rotiert komplett durch. Also eigentlich kam alles so, wie man es erhofft hat.
Genau.
Und dann kriegt man so eine 0-4-Klatsche.
Ja, das war schon. Das stimmt, das war wirklich so. Wir waren ja auch in den letzten Jahren, hatten wir ja immer diese Heimstärke, die uns auch so ein bisschen gerettet hat. Und die gab es diese Saison ja leider auch gar nicht. Mhm. Und da war schon der Moment, wir hatten alle wirklich die Hoffnung, okay, die nehmen sich jetzt diese Auszeit und rotieren ihren Kader und lassen mal andere Leute spielen. Und da haben wir dann auch eine Chance, ein bisschen wie in diesem Bayern-Spiel. Also ich glaube, mit dem gleichen.
Stimmt.
So. Und ich frage, da ist halt so ein bisschen, war man sich vielleicht zu sicher nach dem Bayern-Ding, das machen wir nochmal genau so wieder. Also eben nicht alles dann so reinzuwerfen. Das war schon wirklich bitter. Also damit hat auch, glaube ich, bei uns niemand gerechnet, dass es dann so hart schlecht wird. Also wenn das jetzt dann noch auch wieder wie so viele andere Spiele mit so einem 0-1 oder irgendwie 2-1 oder so ausgegangen wäre, dann hätte man noch gesagt, naja gut, okay, ist auch Stuttgart. Aber das war schon irgendwie nicht nachzuvollziehen, warum man da so einbricht und so schlecht aussieht gegen so eine eigentliche B-Mannschaft von Stuttgart. So, also.
Und was halt das Interessante ist an dieser Bochumer Saison, ist aber, es war dann, also unter Dieter Hecking, unter Peter Zeitler ist es gleich schlecht geblieben, aber bei Dieter Hecking war es eigentlich nie so, dass schlechtes Spiel bedeutet hat, okay, auch in der nächsten Woche ist es schlecht, aber die Ergebnisse haben gefehlt, weil dann kommt das nächste Heimspiel gegen Augsburg und da hat Bochum total viele Chancen.
Hätte
aber
man gewinnen müssen, wie das erste Augsburg-Spiel. Es ist ja
genau,
symptomatisch.
Ist wirklich so.
Und ich habe mir tatsächlich im Nachgang dann auch nochmal die Pressekonferenzen ein bisschen durchgeguckt. Also, oder gar nicht die Pressekonferenz, sondern dieses Statements nach dem Spiel.
Ja.
Und es war unisono nach jedem, ich glaube, ab Spieltag irgendwie 23 war gefühlt nach jedem, wo man nicht gewonnen, also wo man dann irgendwie verloren hat, war so, ja, aber hätten wir ja schon eigentlich gewinnen müssen, war jetzt irgendwie ungerecht. Naja, beim nächsten Mal haben wir wieder ein bisschen mehr Glück. Nee. Und da kann man halt nicht mehr von Glück reden oder von unglücklich oder von irgendwas, sondern es ist halt wirklich einfach, es fehlte halt jemand, der Punkte macht. Also schießt aufs Tor. Tore. Es fehlten einfach Tore. So, das.
Ja, und gleichzeitig aber auch die defensive Stabilität. Das kommt auch noch mit dazu. Also vorne hast du die Tore nicht gemacht und hinten hast du aber immer Chancen zugelassen. Und es gibt quasi, es gibt ganz wenige Spiele nur in der Saison, in der man statistisch gesehen weniger als ein Tor dem Gegner zugelassen hat. Und von diesen insgesamt 6 Spielen, die es dann aber am Ende sind, da hat man 3 gewonnen und 2 unentschieden geholt. Und es ist schon interessant, sich anzugucken, okay, gegen wen hat denn dann eigentlich der VfL letztlich seine Punkte geholt? Und da hast du nämlich einmal Heidenheim. Gegen Heidenheim war man ungeschlagen. Gewonnen im Hinspiel. Und über das Rückspiel müssen wir gleich nochmal kurz sprechen, weil da war dann im Grunde klar, okay, das wird jetzt dann nichts werden mit dem Klassenerhalt. Und es waren die beiden St. Pauli-Spiele, muss man die Klammer drumherum machen. Das zweite war am 34. Spieltag. Aber das waren die Spiele. Und das ist so interessant, weil ich nämlich eigentlich mit der These in die Vorbereitung auf den VfL reingegangen bin. Wenn sie mussten, dann haben sie es nicht geschafft zu gewinnen. Mhm. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir so, ganz so kann man es eigentlich doch nicht sagen, weil die Spiele mussten ja gewonnen werden und sie haben es hinbekommen. Deswegen ist es so eine, das ist eigentlich stellvertretend für die ganze VfL-Saison. Es gibt nicht die eine klare Antwort. Es war nicht der eine stringente Saisonverlauf. Es war irgendwie weird, aber in Summe dann einfach zu wenig.
Genau, aber es ist exakt genau richtig zusammengefasst. Es ist irgendwie weird, man kann es nicht so festmachen, man kann nicht sagen, es hat daran gelegen oder daran gelegen. Es war eine Summation von das alles nicht so optimal. So, es ist auch die Torwartposition, das habe ja auch Gerödel, also es gab, Riemann war ja jetzt nun raus, irgendwie schon zu Beginn der Saison, aber das hat uns ja auch so ein bisschen dann noch begleitet bis Weihnachten, das Nebengeräusch von dem Riemann-Abgang. Und dann kam die Geschichte mit Drewes und das Unionsspiel und dann kam Horn und das war irgendwie auch nicht, die haben auch gar keinen schlechten Job gemacht. So, es ist ja jetzt auch nicht, jetzt mal minus irgendwie das 7-2 oder so, ist es ja jetzt auch nicht Ergebnisse, die nicht andere Vereine auch so haben und trotzdem irgendwo oder mal haben. Aber in Summe war es halt zu wenig. Also es ist immer dann, wenn das eine Tor halt reingeht und du machst keins rein, dann ist halt auch wieder blöd. So. Und
ich wäre ehrlich gesagt ein bisschen kritischer mit Drewes und Horn. Ich will dir nicht vorwerfen, dass sie es nicht probiert hätte und ich will auch nicht sagen, das sind per se schlechte Torhüter. Aber also gemeinsam haben sie die schlechteste Safe Percentage, also eben Anzahl der gehaltenen Schüsse. Und insgesamt war es einfach von beiden nicht gut. Also Horn hat irgendwie 57% der Schüsse, die aufs Tor kamen, gehalten und Drewes 59%. Und also ein guter Torhüter liegt da auf jeden Fall, also in den hohen 60ern Minimum, eher eigentlich in den 70ern.
Wissen, glaube ich, auch alle. Aber es war wirklich, also ich glaube, wie gesagt, ich bin mir halt nicht sicher in der Vorbereitung, was man gedacht hat, was mit Riemann noch ist. Der war ja nun noch da und der sicherlich leistungsmäßig war er halt in den letzten Jahren der Bessere. So, ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt darüber nachgedacht hat, dass man da noch jemanden bräuchte vielleicht fürs Tor. Also noch jemanden Stärkeres bräuchte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Horn gedacht hat, dass er da nochmal wirklich auf Platz stehen wird, so richtig. Mhm. Oder ob er da so ein bisschen überraschend dann reingerückt ist nach der ganzen Drewes-Geschichte. Irgendwie so ein bisschen unklar. Und wie gesagt, also ich finde, also statistisch, das ist dieses Ding. Man hat gar nicht das Gefühl, dass es so schlecht war, was ich vorhin ja schon im Eingangs gesagt habe. Und dann hat es doch nicht gereicht. Und wenn man sich dann die Statistiken anguckt, was ich zu dir gesagt habe, auch als wir vorhin schon bevor wir hier aufgezeichnet haben, ich das gesagt habe, ich habe die ganzen Tabellen durchgeguckt und geguckt, wo haben wir denn wie abgeschnitten? Wie war denn unsere Heimtabelle? Wie war denn die Hinrundentabelle und so? Und jedes Mal war ich überrascht und gedacht, das hat sich aber so schlimm dann auch nicht angefühlt. Und genauso ist es, wenn du jetzt mit den Statistiken zu Drewes und Horn kommst, dann denke ich mir, ja, das ist schon echt mies, aber so schlecht hat es sich eigentlich nicht angefühlt insgesamt. Und ich glaube wirklich, dass das ist. Es ist die Kombination aus allem gewesen. Und deswegen hat man overall nicht das Gefühl, dass eine Sache, boah, das war so schlimm, die haben sich gar nicht angestrengt, die haben überhaupt nicht für den Verein gespielt oder der Trainer war total doof, der hat irgendwie alle runtergemacht und kein Wunder, dass eine schlechte Stimmung entsteht und dann steigt man ab. Oder es hat wirklich immer an der Defensive, wir haben alles durchgelassen, deswegen hat gar nichts funktioniert und man steigt halt ab. So, sondern es war auf allen Ebenen einfach zu wenig. Mhm. Und weil aber nicht einer alleine irgendwie jetzt so festzumachen ist oder eine Position oder irgendwie ein Transfer oder eine einzelne Sache, ist das Gefühl auch gar nicht, dass es so, es war halt irgendwie alles zu schlecht. Aber wenn man auf die anderen Plätze geguckt hat, hat man gedacht, ja, aber auch nicht so viel schlechter.
Ja, so. Das ist natürlich wahr, dass wir auch ganz lange.
Es wäre auch sicherlich nie so einfach gewesen, irgendwie in der Liga zu bleiben, eigentlich. Aber in Gänze reicht es dann eben nicht. Und dann ist es auch verdient mit dem Abstieg, total. Ja, ich glaube, niemand in Bochum sagt, dass wir nicht verdient abgestiegen sind, sondern total, das ist einfach so.
Ja. Ja, und jetzt ist natürlich dann die interessante Frage, den Befund, der ist jetzt auch nicht so komplett neu, gab es schon öfter das quasi, dass man gesagt hat, naja, es war von allem ein bisschen zu wenig, war einfach nicht unsere Saison und dann da kannst du eben mal absteigen, wenn du eben ein Verein der Art von VfL Bochum bist. Aber jetzt ist ja dann die ganz wichtige Frage, auch mit Blick auf nächste Saison, wie viel der Probleme waren denn hausgemacht? Und für wie viele sind wir jetzt in der Rückschau dann doch auch mitverantwortlich? Und ich glaube, wir sind nämlich schon mitten in diesem Aspekt drin, den du ja auch mitgebracht hast.
Ja, für einige. Also ja, also das glaube ich, ich glaube wirklich, dass vieles davon hausgemacht war. Das war eben einmal die Idee mit Zeitler. Das war, da hat man sich zu viel vorgenommen, wie auch immer, ob man es so bewertet wie du oder ob man sagt, naja, aber war vielleicht am Anfang der Saison noch gar nicht so klar, dass es jetzt doch wieder ganz anderen Fußball gibt. Das eine, dann war das die, natürlich, man hat die Spieler so eingekauft, wie man das für richtig gehalten hat, war aber nicht richtig, hat man dann gemerkt, das funktioniert so nicht. Ich weiß nicht, wie schlau es war, diese Riemann-Debatte da weiterzuziehen irgendwie. Das war schon, das hat man jetzt zum Ende der Saison auch gar nicht mehr gehört, das Thema war komplett abgeräumt, irgendwie so im Stadion auch da, also auf Fanseite irgendwie war das gar kein Thema mehr, aber bis Weihnachten war das Internet und Social Media aber voll von dieser Debatte und zwar nicht zu wenig. So, und das kriegen natürlich auch alle mit, das hilft nicht. Dann gab es dieses unleidliche Unionsspiel, auch da, man muss da nicht, da ist wirklich ja alles von allen Seiten und aus allen Ecken alles zu gesagt worden, bringt natürlich Unruhe, macht keine glücklichen Leute, hätte man das irgendwie anders abräumen müssen, weiß ich nicht. Ich finde jetzt auch gar nicht, dass Bochum als Verein da jetzt wahnsinnig viel falsch gemacht hat, würde ich jetzt eher bei Union sehen, aber das ist eine Ansichtssache, aber trotzdem bringt das halt Unruhe und ist irgendwie nicht notwendig. Was hatte ich eigentlich noch alles? Ich hatte noch ein paar Sachen.
Oder ja, die Entlassung von Zeitler, der Zeitpunkt.
Ja, das der hatten Zeitpunkt, wir vorhin schon. Der Zeitpunkt der Entlassung von Zeitler war irgendwie ungünstig gewählt. Ja, wie gesagt, das finde ich, sind alles so Sachen, die hätten nicht sein müssen. Was, und da glaube ich dann eben, dass es eben schon ein Stück weit hausgemacht ist. Also, dass man sich so Unruhe da organisiert, die nicht geht und die, das, dafür reicht's halt dann an allen Ecken nicht, wir müssen eine perfekte Saison spielen, um die Klasse zu halten. Das war die letzten Jahre ja auch schon so und da war es dann immer am Ende das, was wir dann konstatieren konnten. Ja, aber es war halt eine runde Sache. Alle haben an einem Strang gezogen und dann geht es auch. Und diese Saison war das eben nicht der Fall. Es gab irgendwie Nebengeräusche, es gab dies, gab das, gab Trainer noch und dann noch dies und nochmal was anderes und schon reicht's halt dann nicht mehr am Ende. Ja, insofern glaube ich schon, dass das hausgemacht ist. Und ich bin total gespannt, wie es dann jetzt weitergeht im nächsten Jahr, weil was ich gut fand, und auch da weiß ich, andere sehen das anders, aber was ich gut fand, war, dass Hecking gesagt hat, schon vor Ende der Saison er bleibt. Mhm. Weil ich glaube, es ist gut, irgendwie so eine gefühlte Konstanz zu haben. Auch wenn man Spieler holen möchte, wissen die auch, was kommt und worauf die sich einlassen. Das ist auch gut, glaube ich. Also ich möchte nicht in so einer Situation sein wie Köln oder so, wo irgendwie so völlig unklar ist und also fände ich doof, finde ich. Ich freue mich darüber, dass das irgendwie abgeräumt wurde. Ich bin total froh, dass es eben mit so einem relativ optimistischen Ausgang irgendwie aus der Saison rausgeht und man darauf dann aufbauen kann. Wobei man nicht aus den Augen verlieren darf, dass es intern immer noch so ein bisschen Querelen gibt. Wird ja neu gewählt beim VfL, aber es ja, und da sind irgendwie alle Teams, die da kandidieren, sind irgendwie so ein bisschen dran beteiligt gewesen, wie es auch gelaufen ist in dieser Saison. Da muss man mal gucken, was da draus wird. Ich hoffe, dass sie sich da berappeln und dass nicht zu doll unruhig wird dann auch zum Saisonstart. Ja.
Aber ich finde das wirklich eine interessante Frage, weil jetzt die Entscheidungen der Zukunft ja auf Basis der Erfahrung dieser Saison getroffen werden müssen, logischerweise. Mhm. Und weil es nämlich auch hier so keine klare Antwort gibt. Also wenn ich nochmal die Punkte durchgehe, die du genannt hast. Die Transfers im Sommer und dann auch im Winter, also die im Sommer haben nicht ganz so gepasst, aber waren halt auch für eine andere Spielidee zum Teil. Wobei man auch sagen würde, Sissoko war super. Also kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu.
Ja, ja.
Und im Winter ist es so ganz interessant, weil du vorhin auch schon gesagt hast, na im Winter, die haben eigentlich nicht eingeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, weil sowohl Tom Kraus, der ausgeliehen wurde im Winter, als eben auch Masuras, zumindest in einzelnen Spielen, waren ja wichtig und Tom Kraus ja darüber hinaus noch, also dass der sich dann, ich glaube, verletzt hat, das war ja dann auch ein Thema, dass es dann doch nicht gereicht hat. Man war aber halt nicht bereit, noch mehr ins Risiko zu gehen. Also andere Teams, die das halt auch können, also schau dir an, was Hoffenheim im Winter gemacht hat. Die haben ja, halt wieder halt, ja, naja, die haben ja halt wieder ein paar Millionen einfach rausgeschmissen, ja, und Touré ist hängen geblieben. Gegeben,
als wir die ganze Saison haben, glaube genau. Ich. Das ist halt das Problem. Also das wissen wir ja, dass die Bundesliga da kein Stück gerecht ist. Das
genau. Ist, die werfen den ganzen Pudding an die Wand, ja, und schauen, was hängen bleibt. Und das war halt in dem Fall war es Touré und der hat ihn, das war, Touré war mit der Hauptgrund, warum Hoffenheim drin geblieben ist, ja, in der Saison. Und das ist aber halt dann auch eine schwierige Entscheidung für einen Verein wie den VfL, wie sehr gehen wir hier ins Risiko? Wir hatten das zum Beispiel bei Mainz 05 in der Saison, in der Bo Henriksen übernommen hat, dass Mainz 05 da, die haben dann auch dann nach der Saison gesagt, so, wir werden jetzt ein kleines Minus machen, aber das liegt daran, weil wir so ins Risiko gehen mussten, um eben Spieler zu verpflichten. Und der VfL hat das, glaube ich, auch schon mal in einem Jahr gemacht, dass man, ich glaube, im Aufstiegsjahr war das, dass man im Winter gesehen hat, oh, wir sind nah dran. Es könnte passen und ich glaube, da war man dann auch ein bisschen riskanter.
Ja, und soll ich dir sagen, wann man nicht riskant war? Das letzte Mal, als wir abgestiegen sind. Da haben wir nämlich gesagt, ach nee, lass mal auf unsere Finanzen aufpassen. Mhm. Wir machen das jetzt nicht. Wir gehen hier nicht ins Minus. Und dann sind wir abgestiegen. Und den gleichen Fehler hat man dieses Jahr wieder gemacht. Man ist nicht ins Risiko gegangen. Man hat da nicht viel ausgegeben und man ist abgestiegen das nächste Mal. Und ich hoffe, dass wir das nicht ein drittes Mal irgendwann machen, wenn es nochmal in die Situation kommt. Hoffe ich, dass beim VfL Leute sitzen, die sagen, den Fehler haben wir zweimal gemacht. Lass mal lieber ins Risiko gehen und die Klasse halten. So, oder eben im nächsten Jahr, wer weiß, wo wir stehen irgendwie nach der Hinrunde oder so zum Wintertransferfenster, wenn es so sein sollte, dass man die Chance hat, da aufzusteigen. Ich hoffe, dass der VfL sagt, wir gehen ins Risiko und wollen diesen Aufstieg haben. Das nutzt dir ja auch nichts, wenn du nicht ins Risiko gehst und dann absteigst. Das,
ja gut, aber dann, wenn du, naja gut, das Risiko ist natürlich halt einfach ein finanzielles. Also, und ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde das eigentlich, also der deutsche Profifußball und nicht nur der deutsche leidet unter einem Ausgabenproblem. Man gibt einfach zu viel aus. Man kriegt einen Arsch voll Kohle, kriegt man. Und trotzdem sind sie alle bettelarm, weil sie einfach viel zu schlecht da drin sind, sinnvoll auszugeben und eben Gehälter und so weiter auf einem sinnvollen Level zu halten. Und da finde ich dann eigentlich den Kurs zu sagen, wir wollen bis 2030 schuldenfrei sein und wir investieren in Infrastruktur, neue Banden, irgendwie Trainingsplätze und so weiter und so fort, Stadion ja auch nochmal ein Riesenthema. Das ist ja eigentlich schon das, was man sich von einem Verein wünscht. Aber es ist ja nicht schwarz und es ist nicht weiß. Also es bedeutet nicht quasi, wenn ich kein Risiko gehen möchte oder risikoaverser bin, dann verpflichte ich gar keine Spieler für Geld. Und es ist nicht so, dass wenn ich ins Risiko gehe, ich nur alles Geld rausschmeiße zum Fenster. Und es gibt halt so ein Mittelding. Und vielleicht hätte man da tatsächlich dann an der Stelle im Winter vielleicht dann doch ein bisschen Geld in die Hand nehmen sollen. Aber es war ja offenbar nicht der Plan. Man hat insgesamt keinen einzigen Transfer bezahlt.
Genau, das war nicht der Plan. Ich hätte das halt auch gut gefunden, wenn man Hacking halt ein bisschen Geld gegeben hätte, weil der hatte sich dieses Team ja nicht zusammengestellt. Und ja, der hatte da nichts so zu sagen. Und wenn man jetzt gesagt hätte, okay, jetzt nutzen wir dieses Fenster und geben dem Trainer mit einer ganz anderen Spielidee einfach ein bisschen Geld, damit der noch ein bisschen aufstocken kann, wäre vielleicht nicht die dümmste Idee gewesen. Klar ist das ein Ausgabenproblem, nur das Problem ist ja auch, wenn alle anderen das anders machen, dann ist das ja total schön, dass man da irgendwie moralisch und so auf der richtigen Seite steht, aber es nutzt einem ja leider am Ende nichts. Übrigens, gerade wo du das Stadion anspielst, auch einer dieser Seitengeräusche noch diese Saison, die ich noch gar nicht damit in meiner Vorbereitungsliste hatte. Die Stadiondebatte hat mich auch extremst genervt zu Saisonbeginn. Der VfL hat ja wahnsinnig viele Mitglieder gewonnen, was total Freude bereitet, und hatte so ein bisschen wohl das Problem, dass man so viele Dauerkarten vergeben hatte, als man euphorisch aufgestiegen ist, weil man dachte, besser ist, man hat das Geld am Anfang der Saison, und dann hatte man keine Tickets mehr, die man so auf den freien Markt geben konnte, hat zu sehr viel Unruhe geführt, auch dazu geführt, dass sehr viele Leute Mitglieder geworden sind, weil man über den Mitgliederverkauf vielleicht nochmal was ergattern kann, und dann gab es diese unleidliche Debatte um, wir brauchen aber jetzt ein größeres Stadion, oder das Stadion, da muss irgendwas passieren, und das war schon sehr viel Seitengeräusch, fand ich, aber ich fand es extrem unpassend, also man verliert da alle Spiele und die Leute reden immer noch darüber, dass man auf jeden Fall jetzt irgendwie ein Riesenstadion braucht, weil man jetzt dauerhaft wahnsinnig viele Fans hat. Und also ich würde mich wirklich freuen, und ich glaube, für die nächste Saison wird es auch so sein, wenn es beim VfL so läuft wie beim HSV oder bei Schalke, wo man irgendwie auch in Liga 2, auch wenn es mal nicht so rund läuft, irgendwie immer noch ausverkauftes Haus hat. Aber ich habe es halt ganz anders erlebt nach dem letzten Abstieg. Und da war auch nach die erste Saison, als alle gedacht haben, geht sofort wieder hoch, da war das Stadion gerappelt voll. Dann im nächsten Jahr war es schon ein bisschen weniger. Und als man irgendwann auf Platz 16 spielte gegen Aue im Februar im Regen, da waren halt dann, weiß ich nicht, 9000 Leute da. Oder ja, vielleicht auch 11, aber das war es dann auch. Und dass renoviert werden muss, ist ja unstrittig, sonst irgendwann nimmt uns der TÜV unser Stadion dann nicht mehr ab. Aber da diese so große Debatten zu führen, man braucht da jetzt irgendwie was. Also, nein. Und es ist auch ja das Herz irgendwie unseres Fußballs da an der Kastropper Straße und so. Da, ja, das fand ich irgendwie seltsam. Ich bin froh, dass das fürs Erste scheinbar kein Thema mehr jetzt ist mit dem Stadion. Oder mit einem Neubau oder Wahnsinnsumbau oder was auch immer. Und die Frage, wo man dann spielen soll. Also ich möchte nicht in so eine Situation kommen wie die Unioner, die dann jetzt irgendwie da, wenn sie denn das wirklich angehen sollten, da irgendwie im Olympiastadion.
Ja, die gehen ins Olympiastadion. Das ist
ja, schon, ja.
Das ist schon entschieden. Aber
naja.
Okay, also das sind quasi die Transfers und die Risikobereitschaft. Es gibt übrigens interessanterweise die Fallstudie. Also wir haben quasi jetzt risikoaversen VfL Bochum. Wer ist ins Risiko gegangen und dennoch abgestiegen? Holstein Kiel. Rekordtransfer John Tolkien. Muss man jetzt mal gucken, wie es bei denen läuft. Natürlich kann man beides nicht komplett vergleichen, aber ich will nur damit sagen, du kannst auch quasi mit extrem viel Mut kannst du auch absteigen. Die haben da 3,5 Millionen gezahlt.
Wie gesagt, so ein Mittelding. Also hätte man Hacking ein bisschen Geld gegeben, ich hätte es gut gefunden.
Ja, ja.
Aber das ist natürlich ja total theoretisch und andere würden das genau vielleicht aus einer, also die Kiel-Leute würden vielleicht genau das Gegenteil sagen und sagen, hätte man das mal gelassen, hat sich gar nicht gelohnt. Stimmt schon. Hätte auch sowas gehen können.
Und auf der anderen Seite haben wir heute schon ganz viel über die Offensive gesprochen, aber es ist eben ein bisschen untergegangen. Die Defensive war eben auch ein großes Problem. Und da waren eben die Torhüter auch ein Thema. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Ich will jetzt auch gar nicht weiter schlechte Statistiken zitieren. Es gäbe sie, aber das bringt uns jetzt, glaube ich, an der Stelle nicht weiter. Aber
mach euch.
Nein, komm.
Dann haben wir wenigstens einen realistischen Blick hier. Nein, das ist schon, ja.
Naja, dass das nicht toll war, das wissen schon alle, die das hören. 67 Gegentore, rechnet das einfach mal auf einen Schnitt runter pro Spiel und dann wisst ihr ungefähr, wie es so lief für den VfL, wie viele Tore man hätte schießen müssen, statistisch gesehen. So, aber jetzt gab es ja eben den Fakt, dass man mit Manuel Riemann einen hochtalentierten, wenn auch streitbaren, aber hochtalentierten Torhüter hatte, der auch für die Spielidee extrem wichtig war.
Ja.
Der wurde dann vor der Relegation aussortiert, weil es da eben ganz offenbar eben auch ein Auseinandergehen aus sportlicher Bedeutung und trägt Teil zur mannschaftlichen Geschlossenheit gab. Und jetzt hast du aber ja schon vorhin gesagt, dieses Thema hat sich dann über die komplette Hinserie noch gezogen. Kannst du noch mal kurz für die Hörerinnen und Hörer, die nicht in der VfL-Bubble so tief drin waren, um das alles mitzubekommen, kannst du noch mal erklären, was war da eigentlich das Thema und warum ist es am Ende dann so auseinandergegangen, wie es auseinandergegangen ist?
Also das Thema war, dass Riemann in der Vorsaison wohl verbal, es hieß mal kurz auch körperlich irgendwie gegen Mitspieler auffällig wurde in der Kabine. Auf dem Platz hat man es ja schon auch gesehen. Und gibt es immer mal wieder Torhüter, die sehr charakterstark sind, um das mit einem positiven Wort zu besetzen. Und das ist ja dann noch das eine. Und das ist aber wohl in der Kabine, hat sich das fortgesetzt und da gab es wohl sehr viel Ärger darum. Ich habe nirgendwo gehört, dass es wirklich körperlich geworden ist. Ist wohl verbal geblieben. Nun ist es gar nicht besser, wenn man verbal irgendwie seine Mitspieler irgendwie attackiert, dann ist es auch echt gar kein feiner Zug. Und daraufhin war klar, der spielt nicht mehr. So. Und ging dann eben so weit, dass er auch vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen werden sollte. Also er sollte gar nicht mehr mittrainieren, aber er hatte ja einen laufenden Vertrag. Und ich glaube, Manuel Riemann, also bei aller Kritik, die man an seinem Verhalten haben kann, hat sich schon sehr mit dem VfL identifiziert. Das war schon sehr, sehr, also ich glaube, dass die Emotionen bei ihm so hochgekocht sind, liegt eben auch daran, dass er schon sehr doll so sein Baby auch mit war, ist ja nun mal auch in der Aufstiegsmannschaft gewesen und hat da auch großen Anteil dran gehabt, damals als wir aufgestiegen sind und hat auch den Klassenerhalt irgendwie mit klar gemacht und so in den ersten Jahren und das war schon sehr sein Ding und jetzt sollte er nicht mehr mitspielen und das wollte er sich aber wiederum nicht gefallen lassen und hat dann geklagt auf Teilnahme am Profitraining. Und dann gab es eben einen Gerichtsprozess, der eben weit in die Hinrunde hinein lief, wo eben Riemann darauf geklagt hat, am Profitraining teilnehmen zu dürfen, weil der VfL hatte ihm dann irgendwas angeboten mit, er kann trainieren auf dem Gelände, aber alleine mit irgendwie so als Maßnahme, das wollte er aber nicht, er wollte einfach wieder Teil der Mannschaft sein und mittrainieren dürfen, das wollte dann wiederum aber der VfL nicht und dann ist es eben vor Gericht gegangen und ja, das Ende vom Lied war ja dann, dass Riemann den VfL komplett verlassen hat und zu Paderborn gewechselt ist, weil er eben einfach auch weiter Fußball spielen wollte und, glaube ich, nicht einfach nur an der Seitenlinie irgendwie ein bisschen trainieren wollte, sondern der wollte halt einfach noch im Tor stehen irgendwo. Und das war sicherlich dann nach dem Ganzen auch die bessere Lösung, dass er ganz gegangen ist, aber war schon blöd so. Also in der Zeitung eben das zu lesen und auch dann nicht so richtig zu wissen, wer sagt da was, auch nicht so richtig klar, wie es wirklich abgelaufen ist. Vielleicht ist es ja auch besser, dass man es gar nicht so genau weiß, aber ja, war schon unschön insgesamt, diese Debatte darum. Und man hat ihn eben nicht ersetzen können, also ja, seine Leistung nicht ersetzen können.
Sportlich definitiv mit ein Grund dafür, dass es diesmal dann runterging. Aber halt auch so die klassische Situation, die man manchmal hat, alle Beteiligten stecken in der Zwickmühle. Also er hat jedes Recht darauf zu trainieren. Der hat jetzt noch ein paar wenige Jahre, in denen er auch Geld verdienen kann mit dem, was er tut. Und es ist auch okay, Arbeitsrecht auch auszunutzen. Arbeitsrecht ist ja dafür da, Arbeitnehmer zu schützen. Und das betrifft auch Fußballspieler. Und deswegen alles in Ordnung. Gleichzeitig ist es aber, muss es ja einen Grund gegeben haben, dass der VfL diese drastische Maßnahme durchgeführt hat vor der Relegation, letztlich damit riskiert hat, dass man runtergeht in Liga 2 und alle sagen, warum nehmt ihr denn den einen Typen, der uns in die Relegation letztlich noch gehalten kann, pariert hat, warum nehmt ihr den raus? Dafür muss es einen Grund gegeben haben und sehr wahrscheinlich war dieser Grund auch nicht weg mit der neuen Saison. Also du hättest eben als VfL wahrscheinlich auch nicht so einfach sagen können, ja gut, dann trainier halt wieder mit, Schwamm drüber ist ja kein Problem, sondern wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann gab es dafür auch interne Zwänge, die dich dazu gezwungen haben oder dazu bewogen haben. Und dann kommst du aus so einer Situation nicht mehr raus. Du steckst in der Sackgasse. Das ist wie in dem Austin Powers Film, wo er versucht, das Auto zu wenden.
Ja, schönes Bild dafür. Ja, das stimmt. Aber es war wirklich unschön, fand ich. Also, weil er eben auch, ich fand auch insgesamt, dann gab ja dann auch so ein bisschen Lagerbildung. Die einen, die das dann auch gar nicht mehr irgendwie so richtig wahrhaben wollten, was er auch geleistet hat, sondern dann nur draufgehauen haben und gesagt haben, wie kann der nur? Das ist quasi alles seine Schuld. Und dann denke ich mir, es wird ihm auch nicht gerecht. Also, der hat schon auch eine krasse Leistung gebracht. Aber ja, ich denke auch, wird schon was vorgefallen sein. Sonst nimmt man so einen Leistungsträger nicht einfach, den man ja auch bezahlt. Ja, also der ist ja auf der Payroll, ja. Und wir reden darüber, wie wenig Geld der VfL hat. Da ist jemand, der ist auf der Payroll, der ist total gut. Wenn da nicht wirklich was vorgefallen ist, dann so. Ich habe auch kurz noch mal gedacht, als Hecking dann kam, noch mal gucken, also vielleicht hat es mit Zeitler nicht gepasst, vielleicht holt Hecking den zurück, auch weil es ja schon sehr viel Bewegung im Kader gab und dann dachte ich, vielleicht ist ja auch, war ja einer der Spieler, mit denen er nicht zurechtgekommen ist, unter denen es die Auseinandersetzung gab, vielleicht sind die ja jetzt inzwischen weg, man weiß ja auch nicht so ganz genau, mit wem war denn da eigentlich der größte Streit, aber scheinbar ja nicht, so war ja, schade für die Torposition, so, wenn gleich nachvollziehbar, dass ja, man niemanden dann da im Team haben will, der das dann so intern vielleicht torpediert. Ne?
Und dann haben wir eben ein zweites großes Thema. Also wir müssen da jetzt wirklich nicht in die Details gehen. Ich verstehe sehr gut, dass du sagst, da wurde schon alles zugesagt. Aber eben dieses Spiel gegen Union mit dem Feuerzeugwurf und mit der endlosen Unklarheit auch darüber, wie viele Punkte hat jetzt eigentlich Bochum. Weil das war das, was ich vorher meinte. Im Nachhinein ist das der erste Dreier der Saison gewesen, aber da man den Dreier so richtig sicher ist, ich glaube Ende Februar hatte, hat sich's nicht so angefühlt. Wie gesagt, wir müssen jetzt nicht nochmal in die Diskussion reingehen, weil das haben wir auch im Rasenfunk wirklich breit getreten und die Leute, die es interessiert, springt an die entsprechenden Spieltage, springt in den letzten VfL Bochum-Schwerpunkt. Da reden wir genau darüber. Aber jetzt so im Nachhinein, mit auch ein bisschen Abstand, welche Rolle, glaubst du, hast denn das jetzt eigentlich dann für diese Saison gespielt, dass es eben da diese Unklarheit gab und dass es eben auch dieses Nebenthema noch gab? Und da hatte ja wirklich fast jeder in Fußball-Deutschland eine Meinung zu.
Ja, das ist auch Teil hilft nicht, würde ich sagen. Also diese Debatte zu führen, die war ja auch wirklich unschön, finde ich. Also ich finde wirklich, also ja, geht ja gar nicht. Man kann ja gar nicht nichts, also man kann nicht was dazu sagen, ohne nicht wirklich was dazu zu sagen. So stelle ich gerade fest. Ich versuche mich darum zu drücken, aber es geht nicht. Ich finde es total anmaßend und da klingeln dann wahrscheinlich bei den Leuten, also hören jetzt Leute und regen sich tierisch darüber auf, aber wird auch ein paar geben, die mir recht geben. Ich finde es total anmaßend, wenn Leute sagen, ich kann einschätzen, wie weh sowas tut oder was für ein Schmerz das ist. Ich finde es noch anmaßender und diese Debatte habe ich tatsächlich mit Unionern geführt, weil ich war ja früher, wenn man in Berlin gewohnt war, da ja für im Stadion kennen da ein paar Leute. Ich finde es noch viel anmaßender, wenn gesagt wird, dass die Ärzte da betrügen im Krankenhaus oder Ärztinnen und Ärzte da betrügen. Das finde ich auch aus persönlichen Gründen, weil ich ja Medizin studiere, total verwerflich zu sagen, wenn da Ärztinnen und Ärzte sind, die sagen, diese Person kann nicht mehr spielen, hinterher zu sagen, ja, was sind das denn für Leute da im Krankenhaus? Ja, ich jetzt erstmal denken, dass das nicht, also im Klinik in Berlin nicht alles VfL Bochum-Fans sind, die arbeiten und deswegen ein Spiel drehen wollen. Und ich finde aber, das Fazit aus dem Ganzen müsste sein, dass es irgendwie eine klare Regelung gibt. Also mich nervt es auch, weil es wurde überhaupt nicht mehr darüber debattiert, dass Bochum ja eine ähnliche Situation schon mal hatte mit dem Bierbecherwurf. Wir sind da ja auch nicht vor gefeit. Ich will auch gar nicht. Das ist immer verwerflich, wenn jemand was auf Leute wirft, die das nicht sehen können, also so keine Chance haben. Das passiert aber ja trotzdem, darüber müssen wir nicht reden. Bierbecher fliegen an jedem Spieltag, in jedem Stadion Richtung Feld. Sicherlich wahrscheinlich auch Feuerzeuge oder andere irgendwie Gegenstände werden immer mal geworfen. Das ist immer scheiße. Wenn es jemanden trifft, ist es scheißer. Und es muss halt irgendwie eine klare Regelung geben. Wir haben damals auch, es gab halt in den Abbruch, es gab die Wertung gegen den VfL. Und ich finde einfach, dass es echt gut wäre, wenn es eine grundsätzliche Regelung dazu gäbe. Ich halte das, die Argumentation, dass das dann ausgenutzt würde, also dass ich dann, ich sag mal jetzt, ich drehe es mal auf meinen Verein, dass ich in Zukunft ein Fan des VfL Bochums in, weiß ich nicht, in auf Schalke in den Ultrablock stellt, um von dort aus mit einem Gegenstand den Keeper von Schalke zu bewerfen, um das Spiel für den VfL zu drehen, für das dümmste Strohmann-Argument, was ich in meinem Leben gehört habe. Erstens, in diesem Falle, damit brüsten sich die Unioner ja auch, dass sie sofort rausgefunden haben, wer das war, dass er rausgezogen wurde. Auch wirklich, ja, super schön, dass, also wirklich, wirklich, finde ich wirklich gut, dass das sofort von den umstehenden Fans quasi sanktioniert wurde in deren Sinne. Aber innerhalb der, also das ist ja auch immer passiert. In Bochum wurde der auch gefunden und so, ja. Und das wird auch weiterhin genauso sein.
Der Golfballwerfer von Freiburg auch zum Beispiel.
Fliegt da was? Die Leute werden rausgezogen und 1, 2, 3 habe ich doch rausgefunden, ob der vielleicht wohl sonst bei den Ultras von dem anderen Verein steht. Also das ist doch dummes Zeug zu sagen, das würden Leute dann systematisch nutzen. Ja, ich finde, der Schiedsrichter hätte das Spiel abbrechen müssen an der Stelle. Ich fand dieses, ich war im Stadion übrigens bei Union bei dem Spiel. Das war auch aus vielerlei Hinsicht ein unfassbar unangenehmer Stadionbesuch da. Das war der eine Teil dann davon. Ja, also ich finde, es wäre wirklich schön, wenn die Konsequenz daraus zumindest wäre, es gibt da irgendwie eine Regelung, wie damit umgegangen wird, wenn Menschen getroffen werden, sei es Schiedsrichter, Linienrichter, von mir aus auch Ballkinder sollen auch nicht getroffen werden, irgendwie von irgendwelchen Gegenständen oder auch Spieler auf dem Feld oder Spielerinnen, weil es sollte dann vielleicht für alle Ligen gelten, so.
Und das, finde ich, ist nämlich wirklich jetzt so mit Abstand das, was man mitnehmen sollte, weil die Saison ist jetzt vorbei. Union ist nicht abgestiegen, denen haben die Punkte nicht wehgetan. Bochum ist abgestiegen, denen haben die Punkte nicht geholfen. Das heißt, wir können quasi jetzt das Emotionale, wo ich total verstehen kann, warum das während der Saison da ist, aber das können wir jetzt versuchen wegzuschieben. Aber die eine Sache, die wirklich unterbeleuchtet ist, ist, welche katastrophale Rolle der DFB da gespielt hat.
Ja, genau.
Und wie undankbar es aber auch für den Schiedsrichter war, der dem immer gesagt wird, also die Schiedsrichter werden immer versuchen, ein Spiel zu beenden, aus ganz verschiedenen Gründen. Und da sind auch Gründe mit dabei, die mit Sicherheit im Stadion und so weiter zu tun haben, also Polizei, Feuerwehr, alle anderen. Alle werden sagen, bring das Spiel zu Ende. Und der DFB wird auch sagen, bring das Spiel zu Ende. Und deswegen, dass es da den Drang zu gibt, das eben zu tun, das ist völlig normal. Und wie das dann genau gelaufen ist, da waren wir jetzt eben alle nicht mit dabei. Aber dass dann eben der DFB dann im Nachhinein dann erkennt, wir können jetzt aber nur eingreifen, wenn das ein Spielabbruch gewesen wäre. Und jetzt müssen wir eine Argumentation finden, in der wir selber argumentieren, dass letztlich der Schiedsrichter einen Fehler gemacht hat, indem er es zu Ende gespielt hat oder dass es gar nicht so wirklich zu Ende gespielt war. Und dann zählt es als Abbruch und dann können wir nämlich auch eingreifen. Das ist der eigentliche Systemfehler, der hier passiert ist, über den sich auch zu Recht zum Beispiel Union dann aufgeregt hat, weil sie gesagt haben, was ist denn das für eine krude Argumentation? Das war ja total richtig, das zu sagen. Und ich glaube, wenn man den Schiedsrichter dazu befragen würde, off-air, würde der auch sagen, ja, also ich stand dann auf einmal da wie der Depp. Ich habe alles versucht, richtig zu machen. Ich habe mich rückversichert, das hatte nämlich. Und es hieß ja, nee, mach es unter diesen Voraussetzungen. Und dann muss ich mich dann vom Sportgericht dazu drängen lassen, irgendwann zuzugeben, ja, okay, war ein Fehler, es war eigentlich ein Abbruch. Eigentlich wäre das Spiel abgebrochen gewesen. Und das ist wirklich so ein Klassiker, wo wir alle in der Emotion uns über die Falschen aufgeregt haben. Der DFB muss dafür eine Lösung finden. Ich sehe es genau wie du. Deswegen, ja, ich möchte das einfach nur unterstreichen, was du gesagt hast.
Schön. Das ist auch schön.
Ja, ich kann jetzt nicht gleich die Gegenposition einnehmen, weil das wäre ja
einfach. Nee, ich finde auch wirklich, also das ist echt, das ärgert mich, dass da nicht trotz des ganzen Dramas, also wenn man das hätte schnell abräumen können, so wie das damals in Bochum war, dann verstehe ich auch, dass da keine weitere Debatte draus folgt, obwohl es hätte damals schon so sein müssen. Ja, es müsste eine Regelung geben, was passiert, wenn da Leute irgendwie verletzt werden oder getroffen werden. Aber das mit diesem Drama und noch ein Schiedsgericht und noch ein Schiedsgericht, das ist auch völliger Irrsinn, finde ich. Aber dass dann nicht als Konsequenz gesagt wird, okay Leute, wir machen uns hier gerade alle zum Klubs, lass mal eine Regelung finden, das kann ich nicht nachvollziehen. Ne? Also.
Ja gut, aber es ist halt diese Unkenntnis, also das ist die Realitätsferne von Regelhütern, die manchmal haben und die manchmal vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil du deswegen dann auch manches in Worte fassen kannst, was wir zwar nicht formulieren könnten, also wir hätten die Handspielregel zum Beispiel nicht so gemacht, da hilft es dann vielleicht ein bisschen weiter weg von der Praxis zu sein.
Ja, hilft das wirklich bei der Handspielregel, aber ja.
Ja stimmt, ich habe selber gerade gemerkt, dass ich hier gerade ein Argument aufgebaut habe, das ist ja nicht mein Kartenhaus, was ich gerade aufgebaut habe, ich hatte nicht mal die Karten.
Aber du hast versucht, die Karte hinzustellen.
Ja, genau, eine Karte, genau, ich wollte mit einer Karte Kartenhaus.
Warum bleibt die denn da nicht?
Ja, okay, also sehr schlechtes Beispiel. Aber in dem Fall merkst du eben einfach, das ist einfach, also das als Argumentation zu verwenden, warum man da nicht eine klare Regelung findet. Das ist Quatsch und alles andere, was dazu kam, war auch sehr, sehr viel Quatsch. Und jetzt bin ich aber gespannt, meine Prognose ist, es wird gar nichts passieren. Man setzt einfach darauf, dass so etwas zum Glück ja sehr selten passiert, was übrigens auch so manche Argumentation eigentlich den Boden entzieht. Deswegen ist es schön, dass wir das hier nochmal so festhalten konnten. Am Ende allerdings steht da dann trotzdem der Abstieg. Und am Ende steht eben dieses Fazit, das wir hatten, es ist so eine Zwischendrin-Saison, es war nicht alles schlecht, es war nicht alles gut, man ist verdient abgestiegen, irgendwie aber auch ein bisschen unverdient, weil man hatte auch Pech und so weiter und so fort. Aber was dann emotional ja geblieben ist, und das ist ja dann der letzte und vielleicht dann der für die Zukunft wichtigste Aspekt, war ein versöhnlicher Abschluss. Man ist nicht verbittert aus dieser Saison rausgegangen. Es ist jetzt nicht so, dass sich die VfL Bochum-Fans und auch die Vereinsverantwortlichen gegenseitig zerfleischen, sondern nicht nur wegen des Siegs auf St. Pauli, den ja manche in ihrer Betrachtung gar nicht mehr noch mit drin hatten in dieser Saison, war es eben also du hast geschrieben, der versöhnlichste und schönste Abstieg, den man haben kann. Beschreib mal, was du damit meinst und warum das vielleicht wichtig sein könnte.
Als wir gegen Union gespielt haben, was war das, der drittletzte? Ich weiß gar nicht, wann das Spiel war. Viertletzte Spieltag, ne? Ja, 31. Spieltag. Da war das ja irgendwie dann doch auch während des Spiels irgendwie wurde einem klar, okay, das wird ja ganz schlecht. Die Stimmung war unfassbar fantastisch im Stadion. Also das Stadion war komplett da. Es gab nach dem Spiel so einmal diesen kleinen Schluck auf mit Hacking, der dann sich sogar darüber beschwert hat, dass das Stadion zu sehr da war, der in der Pressekonferenz danach nämlich bemängelt hat, dass er ja das verstehen kann, dass die Fans so emotional sind, aber dass das gar nicht hilft, wenn sie versuchen, den Ball da so über die Linie zu drücken, das ist der erste Moment, wo ich Hacking richtig, also sehr, ich bin da sehr ausfallend geworden, weil ich das richtig unverschämt fand, weil wir ja davon immer gelebt haben und alle Spieler das immer so hervorheben, wie toll das ist, so die Stimmung und wie sie das nach vorne treibt und so. Und nun kommt der ausgerechnet und sagt, dass wir da doch mal bitte leiser sein sollen. Ich fand auch total erstaunlich, dass es da nicht mehr Krawall irgendwie von den Fans gab. Das ist total irgendwie unterm Radar durchgelaufen, hat keiner so richtig drauf reagiert, dachte zumindest so für mein Empfinden. Er hat es dann ja auch später nochmal wieder ein bisschen korrigiert, fand ich. Und ich verstehe auch, dass es emotional ist, wenn dann so klar ist, das ist, hat jetzt nicht geklappt und das, was er sich vorgenommen hat, nicht geklappt, dass man dann nicht immer den in der ersten Einschätzung direkt nach dem Spiel so den sinnvollsten Satz findet, das sei ihm gegönnt. Das geht auch anderen so und man will ja auch gar nicht immer diese Phrasenroboter irgendwie vor diesen Kameras haben. Das geht mir dann ja wiederum auch auf die Nerven, wenn dann immer nur die gleichen blöden standardisierten Sätze da abgespult werden, damit bloß rechtlich keiner da irgendwie einen dran kriegt und so. Nee, dann doch lieber mal so. Genau, und da war das aber irgendwie klar und das Stadion war so total da und es war schönes Wetter und irgendwie war es okay. So, dann kam das Spiel in Heidenheim, da war es dann ja wirklich klar. Also bis dahin war dann ja noch, naja, rein rechnerisch und theoretisch und wenn jetzt auf dem Platz XY 28 Tore in die andere Richtung fallen, dann Und da war es dann erst recht klar und dann kam das Spiel gegen Mainz und da wusste man es ja eigentlich schon, dass es durch ist. Und trotzdem war die Stimmung total gut und man hat eben gemerkt, dass aber auch die Spieler sich nicht wahnsinnig hängen lassen jetzt oder so. Hätte ja auch sein können, dass sie einfach sagen, Hände hoch, Wochenende, wir sind abgestiegen, wir machen ja, arbeiten hier nicht mehr, ist eingestellt. Und das war nicht so, sondern man hatte immer noch das Gefühl, nein, aber wir machen jetzt trotzdem noch weiter. Und das war auch so ein gutes Gefühl dann. Und es war auch total angenehm, nicht am letzten Spieltag noch bibbern zu müssen, sondern als wir dann zu St. Pauli gefahren sind, da war das ja klar und es war alles durch und geklärt und so. Und es war dieses, wir genießen das jetzt noch einmal total, dass wir noch ein Spiel in dieser Bundesliga haben. Für wer weiß wie lange, in Klammern, natürlich denken alle, nächstes Jahr geht's wieder hoch. Wir genießen das hier, dann ist ja St. Pauli auch irgendwie total nett gewesen. Die haben ja Bochum komplett ausgespielt, dann irgendwie auf St. Pauli. Also die haben die Hymne komplett, die haben auch alle mitgesungen gefühlt. Also es war auch nett. Und dann haben die auch noch irgendwie applaudiert, als irgendwie die Spieler irgendwie rausgegangen sind, die Bochumer. Ja, und dann hatten wir ja diese großen, großen Abschiede von den unseren Herzensspielern. Anthony Lozia und Christian Gamboa, die wurden ja verabschiedet an dem Spieltag in Mainz schon zu Hause im Stadion. Das war echt schön. Also wir haben mit denen dann so viel erlebt und so viel positive Emotionen sind mit denen verbunden. Und dann war es einfach toll. Und auch, dass die Spieler gekommen sind und da gestanden haben und irgendwie mit den Fans irgendwie das so gemeinsam erlebt haben und nicht einfach sich in der Kabine verkrochen haben und gegangen sind und gesagt haben, das war es jetzt, okay, tschüss. So, wir gehen eh alle, wir verlassen den Verein, weil am Ende verlassen ja fast alle den Verein, hören auf oder gehen oder wie auch immer. Sondern das so mitgenommen haben und auch das Hacking sich dann irgendwie dahingestellt hat irgendwie und gesagt hat, das tut mir total leid. Da gab es irgendwie so ein bisschen kritische Stimmen, glaube ich mal, von so einem Journalisten in der Pressekonferenz dann danach. Wieso haben sie sich denn dafür entschuldigt? War ja gar nicht so alleine ihr Fehler. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich habe halt auch nicht so gehalten, was ich versprochen, also oder womit ich angetreten bin. Und da kann man auch schon mal sagen, es tut mir einfach leid. Und das fand ich super sympathisch und total nett und irgendwie war eben dieses positive Stimmung hat total überwogen insgesamt und deswegen war es einfach schön. Also Wetter war schön, Spieler waren nett, Fans waren gut drauf, die Leute haben die richtigen Worte gefunden, so unisono. Es gab einen so schönen Stadionabschied für irgendwie die Legenden, die ja auch bleiben beide, was die bleiben ja auch beim VfL irgendwie in anderen Rollen, was auch so ein schönes Gefühl ist irgendwie. Und am Ende stand man im Stadion und wir haben uns alle angeguckt und gesagt, mein Gott, war das schön. Ja, das war einfach schön. Und ich hatte im November, glaube ich, kam dieser Bericht von dem Spieler, als Schalke abgestiegen ist. Ja, sehr zeitverzögert, irgendwie 3 Jahre später habe ich mich auch noch gefragt, ob die irgendwelche Sachen unterschrieben hatten, dass sie darüber nicht reden dürfen, erst nach einer bestimmten Zeit oder so. Wie die Spieler irgendwie quasi untertauchen mussten mit Security eine Woche oder zwei in diversen Hotels unter irgendwelchen anonymen Namen und so, weil da 500 maskierte Leute irgendwie in Gelsenkirchen auf die Spieler warten. Hab ich mich aber gefreut, dass ich Fan vom VfL bin, wo irgendwie, also das, wenn ich noch einen Kuchen gebacken habe, das war auch so alles, ja, um nochmal Danke zu sagen, irgendwie für 4 Jahre guten Fußball, ja, und ich glaube wirklich, dass es auch ein bisschen daran gelegen hat, dass eben die Saison so gelaufen war. Also wäre man last minute irgendwie abgestiegen, hätte die ganze Zeit gedacht, man hält das, ja, dann wäre das anders gelaufen. Dieses, wir haben eh eigentlich keine Chance und dann gibt uns einer noch so ein bisschen Hoffnung, dass man doch noch mal ein bisschen irgendwie mitfiebern darf und dass es die Saison auch spannend macht und alle, ja, und am Ende reicht es halt nicht, dann ist man da versöhnlicher, so glaube ich, insgesamt. Und auch eben, dass Hacking dann vorzeitig schon vor Ende gesagt hat, ich bleib. das macht es auch so, guck mal hier, die wollen das schon auch alle eigentlich, ne? Die wollen sich da auch weiter für reinhängen. Ja, deswegen war es der schönste Abstieg, den man haben kann, was soll ich sagen? Auch wenn der Abstieg doof ist und wehtut und ich will auch gar nicht in der zweiten Liga spielen und oh, mir muss auch keiner kommen mit diesem blöden, ja, aber die zweite Liga und ist total stark und dann gewinnt man da auch wieder. Nein, 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 ich verliere lieber in der ersten als in der zweiten zu gewinnen. Das ist einfach so schön, wenn andere das anders empfinden. Ich fand es mega, in der ersten Liga zu sein. Also allein schon die Spielzeiten und wenn dann die Bundesliga-Tabelle gezeigt wird und dein Verein ist dabei und so. Dinge, die jemand, weiß ich nicht, der wahrscheinlich München-Fan ist, so nicht nachvollziehen können wird. Aber für uns ist halt das Spielen in der Bundesliga wahrscheinlich so wie für andere ein Champions-League-Spiel in, weiß ich nicht, Manchester oder so, ja. Und das ist, nimmt Gott sei Dank mir auch keiner die schönen Momente. Und bei uns im Stadion wird ja gesungen für die wenigen Momente, wo du verrückt wirst, für Glück und nicht für die jeden Spieltag ist hier toll Momente. Ja, und es war eine total gute Zeit irgendwie trotz allem. Aber diese Saison war es halt zu viel Gerödel, als dass es hätte reichen können. Hoffen wir, dass es in der nächsten anders läuft wieder.
Ich glaube, es gibt nur noch ein Thema, was wir kurz ansprechen müssen, was in der Saison noch wichtig war. Glaubst du, bei diesem versöhnlichen Abschluss hat auch eine Rolle gespielt, dass im Spiel gegen Heidenheim am 32. Spieltag was passiert ist, was einen im Nachhinein wirklich einen Schrecken eingejagt hat und auch eigentlich alles relativiert. Also Philipp Hofmann bricht sich schon sehr, sehr früh im Spiel die Rippe und muss dann ausgewechselt werden mit Luftbeschwerden, also mit Atembeschwerden. Und im Nachhinein erfahren wir am nächsten Tag, okay, er hat einen Rippenbruch erlitten, die Rippe hat sich durchs Rippenfeld durch in die Lunge gebohrt und er hatte einen Lungenkollaps. Und sogar, ich glaube, in der offiziellen Pressemitteilung stand, die Situation sei durchaus lebensbedrohlich gewesen, aber konnte eben gelöst werden. Und das war so ein Moment. Und auf der anderen Seite hatten wir das mit Kevin Müller in dem Spiel bizarrerweise auch auf der Gegenseite, dass es auch sehr, sehr heftig war, was ihm da passiert ist. Aber das setzt ja alles in Relation. Und da sieht man ja auch, ja gut, also klar, wir regen uns immer über Fußball auf und über Schiedsrichterentscheidungen und so weiter und so fort. Aber wichtig ist, sind dann ja doch andere Dinge.
Im Nachgang total. Es gab auch in Bochum Stimmen, die mich total geärgert haben, die an dem Spieltag dann kamen mit wäre der mal vorher schon raus gewesen, dann hätten wir vielleicht noch, also die dann Hofmann kritisiert haben, aber als dann im Nachgang klar war, wie dramatisch das war, das wusste man ja tatsächlich nicht. Er ist ja vom Platz einfach runtergelaufen noch, hat sich zwar so den Brustkorb gehalten und die Medizinleute haben schon gesagt, so war bestimmt ein Rippenbruch, aber das kann ja auch, ein Rippenbruch kann ja auch so oder so sein, völlig unproblematisch einfach ausheilen oder eben so dramatisch sein wie bei ihm. Und ja, Wahnsinn. Also der konnte dann ja nicht mehr transportiert werden, der war ja nicht transportfähig, musste dann da im Krankenhaus bleiben, tagelang. Wahnsinn, wie das hätte auch anders noch ausgehen können. Und total, was für ein Glück, dass es ihm jetzt wieder gut geht und er wieder in Bochum ist oder erstmal zumindest soweit genesen ist und dass ihm nichts weiter passiert ist. Aber ja, setzt natürlich, wenn man es dann hört, alles ein bisschen in Relation, finde ich auch. Und auch da, kleiner Appell meinerseits, wenn Leute da das gleiche ein bisschen wie bei Drewes, wenn Leute verletzt sind und vom Platz gehen, bitte Leute, macht euch nicht darüber lustig und macht keine blöden Witze. Wir wissen nicht, was da tatsächlich dahinter steckt, wie schmerzempfindlich die Leute sind, was vielleicht schon mal eine Vorverletzung war oder was auch immer. Mich ärgert das, das ärgert mich total. Das ist nicht an uns, das einzuschätzen. Ja, und niemand möchte, wenn es ihm schlecht geht, nicht ernst genommen werden. Alle wollen ernst genommen werden. Und wie oft hört man auch Berichte, ich war beim Arzt, der hat das gar nicht ernst genommen, was ich hatte. Also vor allem bei Frauen auch, aber auch bei Männern. Und dann können wir das nicht auch machen. Also wenn da jemand so vom Platz geht, der echt bestimmt nicht irgendwie der ist, der nicht alles auch gibt, so wie Hofmann, ja, dann hat das vielleicht auch einen Grund. Und gut, dass es ihm gut geht. Hoffentlich hat er da totale Genesung und bleibt der Held davon gar nichts zurück. Aber sollte man schon ernst nehmen, ne, wenn Leute da liegen und nicht weitermachen können. Und nicht immer ist es Schauspiel. So.
Ja, Gott sei Dank ist es in dem Stadion passiert, das wirklich direkt neben einem Krankenhaus liegt. Und es wurde auch danach gesagt, die sofortige Untersuchung hat es quasi klar gemacht und dann wurden eben die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet. Aber deswegen, das wollte ich noch kurz erwähnen, weil das hat für mich zumindest zu diesem Saisonende auch mit dazu gehört, dass ich mir gedacht habe, boah, Gott sei Dank, ey. Gut. Dann bleiben ja noch die Saison-Awards, die du vergeben darfst. MVP, Unsung Hero-Moment der Saison. Gar nicht so einfach, glaube ich, oder?
Gar nicht einfach. Und ich habe ja euer Rasenfunk-Segment zum Saisonrückblick schon gehört und muss sagen, ich schließe mich da dir an. Du hattest Sissoko zum MVP gewählt und ich konnte auch alle verstehen, die anderes hatten, aber für mich war es auch Sissoko und ich glaube, ich würde auch ein bisschen Ärger bekommen aus Bochum, wenn ich da nicht Sissoko nennen würde. Es gab so eine Umfrage irgendwo auch bei Instagram oder so von so einem VfL Fan-Account und die hatten auch eine Umfrage gemacht, da war Sissoko auch mit weitem Abstand vorne, aber wie 44 zu, weiß ich nicht. Und dann kann der Nächste mit 15 Stimmen oder irgendwie so. Insofern würde ich schon sagen, dass er das war. Der hat schon eine super Leistung über die Saison gebracht. Und das geht dann vielleicht ein bisschen unter, weil es insgesamt nicht so funktioniert hat. Aber der war schon wirklich wichtig und hat da ein tolles Spiel gemacht.
Wirst du von mir keinen Widerspruch hören?
Keinen Widerspruch, ne? Weiß ich. Hattest du ja auch schon gesagt.
Eben, genau. Ich bin großer Fan von Sissoko.
Ja, ich finde ihn auch toll.
Und genau, der ist und dann dein Unsung Hero geworden.
Ja, da habe ich mich ja, da habe ich gedacht, ich habe lange überlegt und dann habe ich gedacht, würde so gerne, vielleicht darf ich das, weil wir jetzt ja auch absteigen, eure Kategorie ein bisschen verändern und es einfach einmal in Emotional Hero umbenennen und würde gerne nochmal Toto Lucila Chris Gamboa nennen. Also Unsung Hero, ansonsten glaube ich, ist es tatsächlich vielleicht Kraus, da würden mir aber vielleicht auch noch mehr einfallen, aber ich fand den auch schon echt gut und es war alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Dann nicht, vielleicht nicht genug abbekommen an Lob, was er hätte kriegen sollen. Aber ich hatte nämlich tatsächlich mit da diskutiert beim letzten Spieltag, als ich wusste, ich gehe in den Rasenfunk, ne, weil Vorbereitung ist alles und so. Da hatte ich nämlich gesagt, kann ich da wohl eigentlich auch Lucila und Gamboa sagen? Und alle haben gesagt, nein, das geht nicht. Die sind unsere Emotional Heroes, aber die sind ja nicht die
Hallo, ich mache jede Regel, natürlich geht das.
Aber ich habe gedacht, ich wirklich, die beiden so toll und auch der Abschied von den beiden war so toll. Auch auf St. Pauli dann im Stadion sind die ja dann irgendwie zum Zaun gekommen und haben noch mit den Abstieg gefeiert. Also es klingt so albern, aber
den Abschied haben sie gefeiert.
Den Abschied gefeiert. Und irgendwie, das war so toll und emotional, dass ich finde, die brauchen noch einen kleinen Seiten-Award an dieser Stelle.
Ja, sehr, sehr schön. Und ich möchte noch ergänzen, in der Sendung nach dem 34. Spieltag, da haben wir dann Felix Passlack als, der war sogar MVP und Tom Kraus hatten wir auch als Unsung Hero. Mhm. Es gibt noch jemanden, der mir jetzt in der Recherche nochmal ins Auge gestochen ist, der hier zumindest erwähnt werden kann dann. Maximilian Wittek hat auch wirklich eine gute Saison gespielt.
Stimmt.
Und mir ist das nicht so in Erinnerung geblieben, weil ich halt so viele Flanken in Erinnerung hatte von ihm. Und die waren dann nicht unbedingt das Erfolgreichste. Aber defensiv, der ist auf Platz 9 aller Bundesligaspieler nach den gewonnenen Tacklings, auf Platz 8 bei den geblockten Schüssen. Also der und in der Offensive noch Matusz Bero, also hätte Bochum mehr Tore geschossen, dann hätten wir den hier genannt. Ja. Das waren statistisch gesehen und als ich dann drüber nachgedacht habe, ist es mir dann doch auch wieder eingefallen. Die haben eigentlich echt eine gute Saison gespielt, aber es hat halt nicht für diese Kategorie gereicht. Schade.
Guck, Statistik ist dann an der solchen Stellen ist Statistik dann immer nochmal gut, ne? Weil man nochmal Sachen auf den Tisch bekommt, die man vielleicht nicht so, weil es nicht so ein dramatisches Momentum gibt, dann nicht auf den Tisch bekommt. Aber das stimmt, ja, die beiden waren schon auch. Siehst du, und dann haben wir jetzt wie viele Leute genannt?
Ja, genau.
Und das ist wieder dieses Moment von.
Aber wirklich.
War doch gar nicht so schlecht.
Es war nicht alles schlecht. Nein, wirklich nicht. Sagt übrigens Peter Zeitl über seine Bochum-Zeit auch, habe ich jetzt aus einer sehr guten Quelle erfahren.
Hundertprozentig, weil er in Bochum gewohnt hat. Und das kann ja gar nicht schöner sein. Deswegen denkt der, war doch gar nicht so schlecht, weil das war ja in Bochum. Das ist schon auch schöner.
Lass mal den Moment der Saison machen.
Entschuldigung. da habe ich lange nachdenken müssen und bin zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen. Ich glaube schon, dass das Spiel in München war. Einerseits, weil es eben mega war, das zu gewinnen, das Spiel. Mhm. Und andererseits, weil es eben auch dieses Momentum freigesetzt hat von jetzt aber.
Ja.
Und dann aber gar nicht gestimmt hat. Also das hat so mehrere Aspekte, warum ich glaube, man muss das nehmen. Ich weiß, sonst ist es eigentlich sowas, dass man sagt, da ist ein tolles Tor gefallen. Ich glaube, ich hatte hier dieses Tor von Lucila vor 2 Jahren oder so, ne? Dieses, was dann ja auch irgendwie, das sind dann solche eigentlich so eine Saisonmomente, aber so einen gab es nicht. Und deswegen glaube ich, ist dieses Spiel in München der Saisonmoment, weil das so mehrere Aspekte, die Saison so zusammenfassend vereint.
Mhm. Ja, aber wirklich, und es war ja auch der erste Auswärtssieg seit Ewigkeiten in München. Ich
krieg's. Ja, schön, dass du das so sagst. Es gab übrigens auch ganz lange keine Heimsiege. Also das ist eine traurige Tabelle in beiden Varianten.
Ja, war der erste Auswärtssieg, stimmt, genau, seit der Saison 91-92. Ja. Damals wurde das ja damals noch rauf und runter genudelt. Ja, das war wirklich, ein lustiger Nachmittag, muss man einfach wirklich sagen. Das war sehr skurril, aber sehr nett. Und jetzt fehlt uns nur noch eines, um diese Saison abzuschließen, nämlich diese Saison 24-25 als Fortbewegungsmittel. Was hast du dir ausgedacht?
Der VfL Bochum ist eine Draisine.
Schön.
Weil die wird ja doch meistens, also ich hoffe, alle wissen, was so eine Draisine ist. Das ist so ein Schienenfahrzeug. Das wird entweder, muss man das so hochpumpen mit den Armen, manchmal gibt es die auch. Und deswegen nämlich auch. Unter Tage werden die nämlich Grubenfahrrad genannt. Da gibt's die dann mit so einem kleinen Fahrrädchen drauf. Mhm. Und ich bin darauf gekommen, ich dachte, das ist was, das sieht man und denkt sich, witzig, coole Idee. Dann macht man das und denkt, boah, ist das anstrengend. Also wirklich so. Also irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich finde, das passt da in dieser Saison ganz gut zum VfL. Irgendwie finden es alle kultig und auch ziemlich cool. Aber wenn man da drauf sitzt oder da drin steckt oder da mitmachen muss, dann war das ganz schön anstrengend und gar nicht so kultig und cool, wie man von außen vielleicht gedacht hätte.
Fantastisch. Und weißt du zufällig, warum die Draisine Draisine heißt?
Nee, sagst du mir das?
Weil der Erfinder Karl von Drais heißt. Und er hat aber gar nicht die Draisine erfunden. Karl von Drais hat einen Vorgänger des Fahrrads erfunden. Und um ihn zu ehren, wurde dann dieses Gefährt Draisine genannt. Und woher weiß ich das? Aus Geschichten aus der Geschichte. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Da gibt es eine Folge zu Karl von Drais, die ist auch gar nicht so lange her. Und da wurde das nämlich erklärt. Deswegen musste ich jetzt gerade sehr lachen, dass du die
Draisine hast. Ich hatte nochmal nachgeguckt mit der Draisine, wann die eigentlich erfunden wurde, weil ich hatte wiederum im Hinterkopf, das muss irgendwann so spätes 19. Jahrhundert gewesen sein. Und so einen kleinen Moment habe ich ja gehofft, dass einfach 1848 irgendwie das Jahr der Draisine ist. War es dann nicht, sondern irgendwie, ich glaube, etwas vorher, nachher, habe ich dann nicht mehr notiert irgendwie, aber es war irgendwann 1800 noch was und auch da passte dann die, nicht ganz exakt, aber es passte so halbwegs, aber ja. Für mich war es vor allem eben, dass es ist anstrengend, irgendwie cool, finden alle witzig, aber hinterher denkt man sich, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich das nochmal haben muss.
Ja, sehr, sehr gut. Und damit kommen wir ans Ende von einer XXL-Folge, aber irgendwie war es dem Ganzen auch angemessen, Annalena. Das hat große Freude gemacht, mit dir über die Saison zu sprechen. Wer hatte das gedacht? Ich bin total gespannt, wie es weitergeht beim VfL. Hab da unheimlich viele Gedanken zu, auch dazu, dass Stand jetzt sind ja auch noch keine Neuzugänge oder so weiter kommuniziert.
Wir wissen, also richtig sicher noch nicht. Es gibt lautere Gerüchte und leisere Gerüchte. Mhm. Gerüchte, bei denen ich denke, die werden es mit Sicherheit nicht, weil wir uns das gar nicht leisten können. In Klammern Kevin Vogt. Und ja, aber ansonsten so richtig wissen wir. Wir wissen nicht, wie das Trikot aussieht. Wir wissen nicht, wie der Kader aussieht. Wir wissen nur, wer der Trainer bleibt. Erstmal.
Und ihr wisst, dass ihr mit einem guten Gefühl dennoch aus dieser Abstiegssaison rausgeht. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das mir nochmal alles hier so nachzuerzählen. Danke dir, liebe Annalena.
Es war schön. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder in Liga 1.
Ja, da hätte ich auch nicht unbedingt so arg viel dagegen. Deswegen, ich drücke euch die Daumen.
Vielen
und
Dank.
Ich bedanke mich natürlich nicht nur bei dir, sondern auch bei euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Alles, was wir hier machen, ist von euch da draußen finanziert. Nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, ihr überlegt einfach, welchen Gegenwert hat es denn für euch, dass wir jedes Bundesligaspiel der Männer und jedes Bundesligaspiel der Frauen nicht nur gucken, sondern auch analysieren und dann besprechen, dass wir zum Beispiel hier auch eine Sendung wie diese hier machen. Und dann lasst ihr uns diesen Gegenwert zukommen und wir verteilen dann das auch an die Gäste, geht in die Technik und natürlich, ich bestreite meinen Lebensunterhalt davon. Mehr Infos dazu gibt es im letzten Logbuch Rasenfunk-Tribünengespräch und auf rasenfunk.de, da findet ihr auch einen Unterstützen-Button und da erfahrt ihr dann auch, wie man uns unterstützen kann. Geht ganz einfach via PayPal, Kreditkarte, Direktüberweisung, also das ist dann nicht mehr das Problem. Schaut es euch gerne an, empfehlt uns sehr gerne weiter, bleibt uns gewogen. Es gibt auch Zweitligasendungen im Rasenfunk, abonniert mal den Ligatour-Feed. Liebe Bochum-Fans da draußen, solltet ihr es noch nicht getan haben. Und ansonsten freuen wir uns über Feedback zu dieser Folge unter mitmachen.rasenfunk.de Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Bis bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.